Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Ganz recht herzlich willkommen zu Wheelspin und vor allem auch zu einer ganz besonderen Wheelspin-Ausgabe, denn wir sind nach 14 Folgen endlich nicht mehr alleine. So lieb ich Chantal habe, umso mehr freue ich mich heute auf unseren Special Guest. Erstmal, weil ich ja Gentleman bin, erstmal hallo Chantal und dann an der zweiten Stelle hallo Nils.
Ja, hallo Timo, hallo Chantal. Sorry, in der falschen Reihenfolge, aber...
Macht überhaupt nichts. Ja.
Schön, dass ihr da seid, dass wir heute mal zu dritt die Gelegenheit haben, über die Themen zu sprechen. Chantal, du hast mir ja gestern schon noch während des Rennen lief geschrieben, da gibt es eine Menge zu besprechen. Und ich glaube, Nils, siehst du das ähnlich?
Es war recht unterhaltsam, ja. Also ich denke, da ist genug Futter da, dass man drüber sprechen kann, ja.
Dann würde ich sagen, Chantal, führ uns doch mal in die Sendung ein und vor allem lass uns mal über einen sprechen, der sich wahrscheinlich dieses Rennwochenende als Lokalmatador sicherlich anders vorgestellt hätte.
Erstmal eine Frage an dich, Timo, vorab, weil wir das Thema in den letzten Folgen so oft hatten. War das Rennen jetzt endlich spannend genug für dich?
Nils, du bist leider nicht ganz so auf dem Laufenden. Ich habe mich oftmals beklagt, dass das Rennen langweilig war. Aber ich glaube, dir ging es in vielen Situationen ähnlich, dass wir jetzt nicht immer ein spannendes Rennen hatten. Wir hatten gestern, Chantal, stellenweise ein spannendes Rennen. Aber wir hatten eben aber auch Strecken, wo jetzt nicht so viel passiert ist. Ich glaube, das kann man differenziert so formulieren.
Okay, lass ich dir durchgehen. Kann ich mitleben. Also, wir fangen an. Ja, du hast es ja schon angeschnitten. Der Lokalmatador, der ein lokales Drama erlebt hat, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Das lief mal überhaupt nicht für Gabriel Bortoleto. Es hat schon samstags angefangen mit dem Crash. Ich glaube, damit können wir anfangen. Da sind wir so ein bisschen in der chronologischen Timeline. Da hat ja Bortoleto in der Runde 23 auf der Geraden mit dem geöffneten DRS die Kontrolle verloren und ist mit circa 339 Kilometer die Stunde erstmal links in die Bande eingeschlagen, dann einmal quer über die Strecke und dann nochmal eingeschlagen. Und dabei hat er dann fast Alex Albon auch noch mitgenommen. Und ja, das waren zwei ziemlich starke Einschläge. Der erste mit 34G und der zweite mit 57G. Und ja, das Auto, das war... Müll. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Da war nicht mehr viel übrig. Und das hatte ja dann auch zur Folge, dass er beim Qualifying nicht teilnehmen konnten. Das Auto haben sie so schnell nicht wieder hinbekommen. Er ist zum Glück unverletzt geblieben. So. Und damit hat das Fiasko dann schon angefangen. Wie habt ihr beide denn den Crash wahrgenommen?
Nils, fang du gerne mal an.
Gerne. Naja, also ich sag mal, es ist natürlich noch ein junger Fahrer, der möchte sich auch beweisen, kann ich verstehen, gerade vor Heimpublikum möchte man natürlich ein bisschen glänzen. Es ging nicht wirklich um Punkte in der Situation im Sprint, aber das war, ja, kann man nicht anders sagen, war ein Fahrfehler von seiner Seite, einfach mangelnde Erfahrung. Gott sei Dank sind die Fahrzeuge so sicher aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, dass man von so einem Unfall einfach aus dem Auto aussteigt und den unbeschadet übersteht. Sah natürlich wie immer spektakulär aus, aber die Autos sind natürlich genauso designt, dass die Teile wegfliegen, um dann halt auch ein bisschen die Energie aufzunehmen bzw. abzugeben. Von daher spektakulär für die Fans, unglücklich fürs Team natürlich in einem Sprint. Das braucht man, glaube ich, nicht, einen Crash in der Größenordnung. Ja, aber kann man, glaube ich, noch unter jung und stürmisch und auf dem Weg nach oben kann man das, glaube ich, abhaken.
Lass mich dich mal ganz kurz fragen, Nils. Hast du eine Erklärung, wie es dazu kam? Weil Fahrfehler ist jetzt mal primär quasi das Endergebnis davon. Hing es auch mit dem offenen DRS zusammen, in der Kombination auch vielleicht, weil er zu spät gebremst hat, oder hat beides damit recht wenig zu tun?
Na, man muss ja mal verstehen, wann der DRS-Flügel wieder zugeht. Und der geht einmal zu, wenn er auf die Bremse tritt oder wenn gewisse Seitenkräfte auftreten. Und beides war nicht der Fall. Das heißt, er ist quasi noch unter voller Beschleunigung gewesen, so wie es so auf den Fernsehbildern aussah, wollte das, also offensichtlich das Überholmanöver ansetzen und das ging halt einfach schief. Deswegen war der offen.
Weil du mich ja gefragt hast, wie ich das so wahrgenommen habe. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen schockiert, weil es sah schon heftig aus, muss man sagen. Wichtig war natürlich auf jeden Fall, dass als erste Nachricht kam, dass es ihm gut geht. Aber Nils, wir hatten ja auch mal in der vorletzten Sendung, in der Nils Bitty Show, auch mal ein bisschen den Blick in die Vergangenheit gewagt. Wir haben über Romain Grosjean gesprochen, wie ein Crash damals ausgesehen hat. Wir wissen generell, wie schlimm Unfälle in der Vergangenheit waren. Man kann aber, glaube ich, schon auch sagen, wenn die Autos heute nicht so sicher wären, wie sie sind, glücklicherweise, dann hätte das ganz übel ausgehen können, oder?
Na, absolut. Also da muss man ganz klar sagen, da ist die Entwicklung über die letzten 10, 20, 30 Jahre ist natürlich massiv nach oben gegangen. Man hat quasi aus jedem Unfall immer gelernt, wo man die Sicherheit der Fahrzeuge noch erhöhen muss oder kann. Ich meine, allein die Einführung des Halo-Systems damals, da waren ja fast alle Fahrer, haben sich dagegen geäußert, haben gesagt, das ist Mist und das braucht man nicht, man sieht nicht richtig. Und ich denke, allein das Halo hat die letzten Jahre seit Einführung deutlich gezeigt, dass es mit Sicherheit das eine oder andere Fahrerleben gerettet hat. Das ist einfach das Resultat von viel, viel Entwicklung von Teamseite und von FIA-Seite, dass die Fahrzeuge da sind, wo sie heute sind.
Ja, da stimme ich voll zu. Das ist eine Leistung. Also als ich den Crash zum Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, ja okay, eine Gehirnerschütterung ist mindestens drin, weil man hat es ja auch in der oberen Kamera gesehen, wie der Kopf hin und her geschleudert ist. Also da bringt ja deine Nackenmuskulatur natürlich auch noch was, aber da hat man gesehen, okay, das waren jetzt wirklich Kräfte, die für den menschlichen Körper schon schwer auszuhalten sind. Aber ja, Respekt dafür. Und er hat ja dann auch im Interview selber noch gesagt, ja, war meine Schuld. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da hat ja ein brasilianischer Journalist hat da mal sehr genau nachgefragt. Er hat auch noch ihm eine Aussage von ihm aus der Vergangenheit gegenübergestellt, wo er nämlich einen anderen Fahrer, ich weiß nicht mal, wer es war, genau für sowas kritisiert hat. Und wo Toledo dann auch war, wer bist du eigentlich? Also das hat er wirklich so gefragt. Aber ja, er hat es dann auch selber eingesehen und ich glaube, damit kann man das dann auch abrunden. Was nämlich auch noch für Gesprächsstoff sorgt und was das Drama um das Heimrennen nur noch ein bisschen mehr angefeuert hat, war dann die Kollision im Hauptrennen. Das war nämlich noch schneller vorbei als der Sprint. Im Runde 1 ist Bortoleto dann nämlich mit Lance Stroll kollidiert. Man muss sich vorstellen, Stroll war vor Bortoleto und hat ihn dann praktisch mit dem Hinterrad noch erwischt und Bortoleto dreht sich in die Wand, rennt vorbei. Das ist so im Grunde das, was passiert ist. Was jetzt aber natürlich vor allem die Frage an dich aufwirft, Nils, der Vorfall wurde ja von den Stewards nicht mal aufgeschrieben. Also, ich weiß nicht, ist das untergegangen oder was war da los? Also, wundert mich, weil die waren ja jetzt so nicht sehr spärlich mit den Strafen gestern.
Nein, aber da muss man sehen, alle Vorfälle, sagen wir mal, alle Situationen, die gerade in der ersten Runde passieren, wo die Teilnehmer noch relativ dicht beieinander sind, die werden natürlich alle abgearbeitet. Und das wurde mit Sicherheit in der Zeit danach gemacht, weil es war ja relativ turbulent und viel zu tun am Anfang. Und ich glaube, die Videoauflösung kam relativ spät im Rennen, erst dass dieser Vorfall überhaupt gezeigt wurde im Fernsehen. Und wenn man das dann sieht, das war ein Rennunfall. Also da konnte man weder dem einen noch dem anderen Vorwurf machen. Der Lance konnte da nicht irgendwo anders hin und es war, glaube ich, gerade so ein Stückchen vom Diffusor, was noch sein Vorderrad erwischt hat. Und das hat natürlich in der Kurve, die eine Haarnadel ist, die rechts, ich glaube Kurve 10 war das, da ist nicht viel zu tun. Und das war eine ganz kleine Ursache, aber natürlich eine große Auswirkung, weil natürlich dann einfach in die Reifen reingefahren ist und dann ist der Motor ausgegangen beim Rückwärtsfahren. Also ich sag mal, wäre er noch zurückgefahren, hätten wir vielleicht den Frontflügel austauschen können, dann wäre er weitergefahren, weil ansonsten war ja nicht viel mehr kaputt. Der Unfall war bei keiner hohen Geschwindigkeit. Aber da würde ich sagen, das ist ganz klar, das ist ein Rennunfall, das ist ein typisches zu viel Fahrzeuge auf zu wenig Strecke und dann passiert sowas halt einfach mal.
Ja, auf jeden Fall sehr unglücklich gelaufen das Wochenende für Bortoleto. Kann man nur hoffen, dass dein nächstes Jahr besser wird in Brasilien und auch in den nächsten Rennen. Er hat ja eigentlich bis jetzt immer gute Leistungen gezeigt. Ich meine, er ist ja auch noch ein Rookie, da passieren Fehler noch und ja, das im Hauptrennen sehe ich auch so, das war halt höhere Gewalt in dem Falle, da konnte er selber nicht viel machen.
Aber ja, was mir so leid tat, muss ich sagen, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, nicht nur der Blick in die Box, die ganze Familie, die natürlich da war, da könnte wahrscheinlich Chantal wieder ein bisschen kritisieren, weil man wieder die Wags gesehen hat, ne? Also die Freundinnen, wo ja diese Kritik da war. Hin und wieder hat man es mal wieder auch gesehen und ich muss sagen, seit wir das im Podcast thematisiert haben, ich achte da drauf. Mal so zwischendurch, Nils, war das auch aus deiner Sicht zu viel in der Vergangenheit, jetzt auch gerade vor Austin, wo man da ja quasi bei jeder Gelegenheit mal immer wieder so die Lebensgefährtin, Freundin gezeigt hat, oder hat es dich jetzt nicht so sehr gestört?
Ach, ja, mir persönlich ist das egal, wen sie da zeigen in der Box, ob das jetzt ein Schauspieler ist oder die Freundin von irgendjemandem, das ist mir egal. Das ist natürlich Teil des kompletten Formel-1-Pakets und das ist auch die Geschichte, die die Formel 1 natürlich erzählen will und wie eine viel bessere Emotion als von der Partnerin von einem Fahrer, wenn irgendwas passiert, kann man natürlich nicht einfangen mit den Kameras, insofern sind die da auch alle drauf. Das ist, glaube ich, in jeder Sportart, wenn irgendwo eine Spielerfrau im Fußballspiel mal gezeigt wird, wenn gerade ein Tor geschossen wurde oder sowas, dann macht das immer ein bisschen mehr her oder Eindruck als keine Ahnung, wenn sie jetzt irgendeinen Marshall da zeigen, der dann vielleicht etwas emotionslos dasteht, weil er jetzt nicht unbedingt verbandelt ist mit dem Fahrer. Da muss ich sagen, das ist selbstgewähltes Schicksal. Ich meine, die Fahrer bringen Hunde mit ins Fahrerlager und sonst was alles. Das machen sie auch nicht, weil sie ihren Hund dabei haben wollen, sondern auch, um sich ein bisschen zu präsentieren. Und wenn du als Person des öffentlichen Lebens, und das sind sie alle, dich dann darüber beschwerst, dass auch irgendwie Teil deiner Familie damit mit dabei ist, ja, dann müssen sie halt einfach daheim bleiben. Das ist das, wie wenn sich ein Hollywood-Star beschwert, dass, wenn sie in Hollywood wohnen, ein Fotograf im Haus steht, ja, dann musst du halt in einen anderen Ort ziehen, dann ist kein Fotograf da. Das ist Teil des Spiels und ja, fand ich ein bisschen drüber. Also es gibt, glaube ich, andere Sachen, über die man sich aufregen kann aktuell.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, Chantal, mir tat wirklich so die Familie, vor allem die Mutter, die man ja auch gesehen hat, die ja wirklich so, also man hat sie...
Das gehört dazu. Du hast die Hochs und Tiefs, da kannst du jetzt als Rookie oder als hundertfacher Weltmeister passieren, solche Sachen. Und das ist immer eine unglückliche Sache, gerade wenn die Familie dabei ist, will man natürlich ja sehen, dass das eigene Kind oder der Partner irgendwie oben auf dem Podium steht und nicht irgendwie in der an dem Streckenrand. Aber das ist Teil des Spiels, gehört dazu.
Aber ein bisschen leid hat es mir schon an der Stelle, muss ich sagen. Also ja, weil es gerade seine erste Formel-1-Saison ist und zum ersten Mal eben auch der Heim-Grand Prix für ihn. Und ich glaube, da war einfach, wie es jetzt schon allseits thematisiert wurde, der Druck einfach zu hoch.
Ja, aber ich meine, der Kerl fährt Formel 1. Ich meine, was will er denn noch mehr? Also viel mehr kann man seinem ersten Jahr nicht erwarten, dass er da nicht gleich die Weltmeisterschaft einfährt, ist auch gleich. Ich meine, ich bin bei dir, dass das schade ist, dass natürlich doppelt traurig ist, dass die Familie da enttäuscht ist, kann man alles nachvollziehen. Aber ja, da bin ich vielleicht jetzt etwas emotionslos bei solchen Sachen.
Ja, Montagwöchchen weitermachen, in 2 Wochen ist wieder Rennen und dann geht's weiter. Genau. Aber ja, ich glaube, damit können wir das Thema dann noch abschließen. Timo, erzähl doch mal von jemandem, der auch ein katastrophales Wochenende hatte.
Nils, wir hatten es ja erst letzte Woche schon, ne? Das ist auch so ein Dauerthema bei uns, nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch bei uns in der Sendung. Lewis Hamilton, ja, was soll man dazu sagen? Eigentlich wieder mal so ein Wochenende, wo man sich im Nachgang gewünscht hätte, gar nicht erst morgens aufgestanden zu sein. Das ging ja eigentlich schon katastrophal los, wenn man mal guckt, in der Sprint-Quali nur P11. Im eigentlichen Quali ist er schon in Q2 wieder mal ausgeschieden, hat man Kopfschütteln gesehen von Lewis Hamilton im Auto, von Fred Vasseur. Also das war schon wieder, vor allem auch wenn man das im Verhältnis sieht zu Charles Leclerc, wo der dann am Ende auch wieder stand, auch wieder so dieser große Abstand. Aber das war ja quasi mal das Warm-up dieses schwarzen Wochenendes. Das eigentliche kam ja dann eigentlich noch erst am Sonntag dann im Rennen. Er hat ja dann erstmal mit Carlos Sainz eine Berührung gehabt, dafür gab es dann keine Strafe. Dann aber gab es noch eine Kollision mit Franco Colapinto, da hat er auch nochmal Glück gehabt, wo er sich den Frontflügel abgefahren hat, weil wenn der unterm Auto gelandet wäre, Nils, da hätte er mal schön eigentlich abheben können, oder?
Also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr, sehr ungewöhnliches Manöver für den Lewis, muss ich sagen, weil das ist eine Strecke an der Stelle, da überholst du einfach nicht, also da setzt man auch nicht an, weil das ist genau die Fahrlinie, die jeder wählt, dass quasi ein bisschen über diese gemalte Fläche in der Boxeneinfahrt gefahren wird, einfach um die Stadtziel ein bisschen abzukürzen. Das nächste, was man dann aber sieht, ist einfach mal der Beginn der Boxenmauer mit den Reifen, die da vorne dran zum Schutz dran stehen. Das heißt, wenn die zwei sich ein bisschen mehr berührt hätten oder es wäre genauso passiert, wie du gesagt hast, dass er seinen Frontflügel unter das Auto bekommen hätte, dann wäre er geradeaus in diese Begrenzung reingefahren. Das ist natürlich dann der maximalst unglückliche Unfall, wenn man dann quasi so einen Head-on-Impact hat. Insofern kann ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass er da so ein Manöver rausholt, gerade zu Beginn des Rennens gegen einen Colapinto, wo er eigentlich, man hätte denken können, dass der Fahrer dem Fahrzeug zumindest überlegen ist. Also hätte es nicht da gepasst, dann hätte es halt eine Runde später gepasst zum Überholen. Sehr, sehr ungewöhnlich so ein Fehler, aber da ist wahrscheinlich auch aufgestauter Frust und über alles, über das Wochenende, die Performance, dass er immer noch nicht so richtig angekommen ist in dem Ferrari. Und gut, ja, der Kontakt am Anfang mit dem Carlos, das war ein Racing-Incident, das ist so das klassische Kurve 1, Runde 1, also da würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Aber der Vorfall mit dem Franco geht definitiv auf seine Kappe und da ist er eigentlich auch noch relativ glücklich weggekommen mit den 5 Sekunden.
Weil das wollte ich dich gerade fragen, ist das gerechtfertigt, ja, ausreichend mit 5 Sekunden oder wäre eigentlich nicht 10 Sekunden gerade auch vom Gefahrenpotenzial nicht eher angemessen gewesen?
Ja, also ich hätte das auch gesagt, weil die 10 Sekunden ist der Standard und 5 sind quasi, wenn mildernde Umstände dabei sind. Und mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz ersichtlich gewesen, was die mildernden Umstände in der Situation gewesen sind. Von daher, ja, hätte ich eher zu den 10 Sekunden tendiert, aber gut, das war dann, am Ende hat es dann auch nicht viel verschlimmert, die Situation. Ich meine, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbar und insofern war das sowieso absehbar, dass er dann das Fahrzeug abstellen muss.
Chantal, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? So, war das wieder mal auch so, okay, ist ihm wieder passiert, einer von so vielen Fehlern, wie wir sie in diesem Jahr schon gesehen haben?
Ja, ich sag mal, es ist ja schon langsam ein Gewohnheitsbild. Also all das, was Lewis Hamilton die letzten Jahre irgendwie richtig gemacht hat, macht er jetzt falsch. Also dem fehlt die Geduld in meinen Augen, vor allem jetzt in dieser Colapinto-Situation, weil das hätte... Gut, dann hätte er halt auf der Startziel überholt oder er hätte halt eine Runde später irgendwo überholt. Also der wäre da ja easy dran vorbeigekommen. Und dann, ja, da auf Ach und Krach sich irgendwie da durchzuschummeln und dann geht's auch noch schief. Und wie Nils ja auch schon gesagt hat, der hatte ja auch noch verdammt Glück, dass das nicht schlimmer ausgegangen ist. Ja, also verstehe ich nicht. Und dass er dann auch generell, ist er dann noch relativ lange danach weitergefahren. Die haben den ja nochmal in die Box geholt und nochmal in die Box geholt. Und ich habe mich nur gefragt, was macht ihr da? Lewis kam nicht so richtig klar. Und ja, ich weiß nicht, einfach wieder schmerzhaft zuzugucken. Also ich weiß auch nicht, was man da noch sagen soll. Und ja, er hat dann im Interview danach auch wieder, ja, es war alles schrecklich und doof und... Sehr, ja, so ein Kreis, der sich
man muss es ja mal ein
immer
bisschen
wieder
präzisieren.
Schließt.
Man muss es ja ein bisschen präzisieren. Er hat ja klar gesagt, es ist ein Albtraum, ja, in dem er sich immer wieder, also halt immer wieder findet.
Jetzt muss man vielleicht mal seine Karriere in der Formel 1 ein bisschen betrachten. Der Lewis ist damals in die Formel 1 gekommen zu McLaren, da war der McLaren das Auto im Feld. Das heißt, er ist einfach in ein Top-Auto reingekommen, damals direkt aus der Formel 2, ist er, glaube ich, da hochgekommen oder Formel 3 direkt. Ist ja im ersten Jahr, glaube ich, Vizemeister geworden, ganz knapp nur dran vorbeigeschrammt. Und ab dann, als er quasi die Autos mitentwickeln durfte und selbst als er zu Mercedes gegangen ist, durfte er quasi von Anfang an die Fahrzeugkategorie etwas nach seinem Gusto quasi mitgestalten. Und jetzt ist er bei Ferrari in eine Situation reingesprungen, wo er quasi im letzten Jahr des Lebenszyklus dieses Fahrzeugs ist. Und der Ferrari ist halt so, wie er ist. Und offensichtlich passt der Ferrari nicht zu dem Fahrstil vom Lewis zusammen. Und das ist das, was natürlich die Auswirkung da macht. Da hätte man wahrscheinlich egal wen reinsetzen können. Hätten die beide mit einem neuen Fahrzeug, jetzt nächstes Jahr zum Beispiel, beide neu angefangen, dann wäre das wieder was anderes, weil dann hättest du quasi den gleichen Status gehabt, den Stand, was die Erfahrung anbelangt hat. Und dann hätte jeder sagen können, naja, mach mal ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links, dann passt mir das mehr. Und das hat man schon über die letzten Jahre gesehen, dass viele, viele Fahrer sich schwer getan haben mit einem Fahrzeug, weil sie einfach mit der Bauweise des Fahrzeugs nicht zusammenkamen. Und da hat natürlich, da sieht man ganz klar den Vorteil vom Charles, der kennt das Auto, der weiß, wie das zu fahren ist. Man sieht es andersrum bei Red Bull auch. Und Max Verstappen kann mit dem Auto umgehen. Jeder zweite Fahrer, der drin war, ob es der Liam war oder jetzt der Yuki, die tun sich unheimlich schwer. Die können auch alle fahren, aber die kommen halt nicht damit zurecht, weil sie halt die ganzen Knackpunkte nicht kennen und nicht wissen, wie man das Auto quasi mal auch mal um eine Kurve zwingen muss, damit es funktioniert. Und das ist das, woran er natürlich gerade verzweifelt. Und da kann man das natürlich verstehen mit dem, sag ich mal, mit der Vita, die der Lewis hat, dass er, ich meine, siebenfacher Weltmeister, muss man auch erstmal hinkriegen. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, Timo, der wird ja nicht das Autofahren verlernt haben über Nacht. Ganz im Gegenteil, ich denke mal, dass der immer noch hoch motiviert ist. Aber es ist halt einfach, mit den gegebenen Umständen kommt er nicht zurecht und das wird auch nichts mehr. Das ist, ich glaube, das hat er auch, das wäre ein Wunder gewesen, wenn der sich da reingesetzt hätte und wäre gleich dem Lewis, dem Charles um die Ohren gefahren und hätte gesagt, hier, jetzt zeige ich mir, wie das richtig geht. Das ist, glaube ich, das, wo er am meisten mit zu kämpfen hat und da muss man einfach abwarten, was nächstes Jahr mit den neuen Fahrzeugen dann passiert. Und wenn es dann immer noch hapert, okay, dann kann man es auch auf Ferrari schieben, aber wenn das nach ein paar Rennen dann auch nicht funktioniert und der Charles dann immer schneller, dann sind wir da bei dem Thema, was wir letztens besprochen hatten, dass er dann vielleicht nach Hollywood geht.
Ja, genau. Aber lass mich noch einen Einwand kurz bringen. Ich akzeptiere das, wenn du sagst so, okay, ne, mit seinem Fahrstil, dass er mit dem Auto einfach nicht klarkommt, aber rechtfertigt das eben dann auch solche Anfängerfehler fast schon, muss man es formulieren, wie gegen Franco Colapinto, weil das hat ja eigentlich mit dem Stil des Autos nichts mehr zu tun, sondern das war im Endeffekt einfach, er hat es überschätzt, er hat die Situation falsch eingeschätzt. Es hat doch dann mit dem Auto nichts mehr zu tun. Und ich meine, wenn man das tut, dass man als Anlass nimmt, solche Fehler hat man doch schon häufiger gesehen. Nils, wir erinnern uns noch, das war vielleicht, ich weiß nicht, Chantal, ob du das weißt oder Nils, du auch, da zum Beispiel, wo Red Flag war oder war die gelbe Flagge, doppelgelbe Flagge.
Bisschen schnell
fährt zu schnell. Da kann man ja nicht sagen, okay, das ist das Auto, sondern das ist doch er.
Das stimmt. Also er hat schon viele Fehler gemacht. Das muss man, also das, man kann nicht alles jetzt mit dem Wechsel zu Ferrari entschuldigen. Das möchte ich auch gar nicht tun. Er hat natürlich schon einige Fehler, die auf seine Kappe gehen, die hat er gemacht. Und da würde ich auch mal das Manöver mit Franco dieses Wochenende mit dazu rechnen, dass das ganz klar sein Verschulden war. Und Chantal, du hast auch gesagt, das hätte man besser lösen können. Und wie gesagt, hätte er es da nicht gemacht, dann wäre er vielleicht auf der Gegengerade unten vorbeigefahren oder mit Sicherheit wäre er in der nächsten Runde dran vorbeigekommen. Und hätte sich den ein bisschen zurechtlegen können und es wäre weniger spektakulär quasi ausgegangen, das ganze Thema. Es ist, ja, wie gesagt, ich will jetzt auch keine Entschuldigung für ihn da finden, da muss er auch drüber stehen, dass er natürlich irgendwann in der Situation, wenn alle auf einem rumhämmern und gerade wenn du als Fahrer bei einem italienischen Team fährst, dann sind natürlich die Emotionen kochen sehr schnell hoch in Italien und ich kann mir schon vorstellen, was die ganzen, die Zeitungen in Italien geschrieben haben nach dem Wochenende, das wird wahrscheinlich nicht so freundlich ausgegangen sein. Aber das weiß man auch als Fahrer, da muss man einfach drüber stehen dann oder versuchen drüber zu stehen.
Frage an euch beide mal auch gerichtet. Chantal, ich fange mal mit dir an. Ist es dann so hilfreich, wenn man dann solche Aussagen tätigt wie es ist ein Albtraum, in dem man sich immer wieder findet? Wenn wir überlegen, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten vielmehr, wirklich, wo er richtig am Boden lag, diese harten Aussagen, wo er sich selber so extremst runter gebuttert hat, wo er fast schon Ferrari geraten hatte, sucht mal einen neuen Fahrer. Ist das dann, wenn man ohnehin weiß, dass man ja so im Fokus dieser ganzen Aufmerksamkeit steht, im ersten Jahr von Ferrari, ist es dann nicht fatal, solche Aussagen wie jetzt eben auch nach gestern zu tätigen, weil das füttert ja gerade auch die Presse und die Schlagzeilen und wirkt sich nicht gerade positiv aus. Oder wie seht ihr beiden das?
Ja, also natürlich tust du dir damit keinen Gefallen, wenn du sowas sagst, vor allem in der italienischen Presse so oder so nicht. Auf der anderen Seite, was soll er denn sagen? Soll er sagen, ach ja, das Auto hat sich super angefühlt und ich war super selbstbewusst im Rennen? War ja nicht der Fall und das sieht ja auch jeder. Und egal, was er sagt, er macht sich angreifbar. Das eine mal mehr, das andere mal weniger. Und jetzt kamen wir da noch heute, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast oder ob du es schon gesehen hast, Nils, John Elkann hat sich ja jetzt heute auch geäußert, von wegen bisschen weniger Zeit mit Reden verbringen und lieber Auto fahren. Also das kommt nicht gut an, was er da sagt, das ist offensichtlich. Auch bei Ferrari selber scheinbar nicht mehr. Und ja, er hätte es durchaus anders ausdrücken können und vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber Lewis Hamilton kann halt auch schon mal dramatisch sein, das gehört zu seiner Person dazu. Und ja, hat sich jetzt nicht gefallen damit getan, aber ich meine, gesagt ist gesagt jetzt. Und ob das jetzt die Negativschlagzeilen abgehalten hätte, wenn er das nicht gesagt hätte, glaube ich auch nicht. Also,
naja, die stehen ja auch alle mit dem Rücken an der Wand. Also auch ja. John Elkann, der muss ja sich auch irgendwann mal rechtfertigen, dass das alles da, das Budget richtig ausgegeben ist. Und woran es jetzt liegt, wie gesagt, ist der Trainer, ist es das Team, keine Ahnung, man weiß es nicht. Bin ich bei dir, der Lewis ist natürlich einer, der um die Macht der Medien weiß und auch ganz genau weiß, wie er mit solchen Aussagen seine Fans glücklich oder nicht glücklich macht. Insofern passiert da, glaube ich, relativ wenig, dass das jetzt unüberlegt passiert, wenn er irgendeine Aussage tätigt. Ja, aber die stehen alle mit dem Rücken an der Wand. Ich meine, die Saison ist durch. Wenn sie jetzt dann noch den zweiten Platz verlieren in der Teammeisterschaft oder was auch immer sie
Platz
da noch...
Platz 4, Nils. Sie sind jetzt auf Platz 4 ja, abgerutscht, ja. Muss man sich mal vorstellen.
Ja, ja, aber Platz 2 wollen sie ja noch haben irgendwie. Das ist ja zumindest, naja, so ein bisschen Wiedergutmachung, zumindest halb. Aber es kann natürlich nicht zufrieden machen. Insofern, klar, was soll ein John Elkann da sagen? Soll er sagen, oh ja, super, kann ich mitfühlen, mein armer Fahrer? Ich meine, das sind unterm Strich ins Angestellte. Und wie das ist im echten Leben, wenn ein Angestellter nicht das tut, was er tun soll, muss man halt überlegen, wo es hingeht. Auch auf dem Niveau. Und jetzt ohne jetzt da irgendwelche Sachen rein zu interpretieren. Aber klar, da muss man natürlich fordern und sagen, weniger Blabla, mehr Ergebnisse. Aber tja,
mal abwarten. Einen Punkt würde ich gerne noch kurz ansprechen, weil wir hatten es gerade mit den Macht der Worten, um die Lewis Hamilton weiß. Da gab es nämlich noch eine andere Thematik. Weiß nicht, Nils, ob du es mitbekommen hast, er hat mal ordentlich Kritik an der Rennleitung geübt. Und zwar, der Auslöser war nämlich die 10-Sekunden-Strafe aus Mexiko, die er da kassiert hatte. Und hat am Rande dieses Wochenendes auch die Entscheidungsfindung der FIA öffentlich zu kritisieren gewusst. Zum einen wiederum fordert er mehr Transparenz und kritisiert auf der anderen Seite die Intransparenz der Entscheidungen. Und ich will ihn mal zitieren. Da werden Entscheidungen hinter den Kulissen getroffen, die letztlich ganze Karrieren beeinflussen. Und es herrscht Intransparenz. Das ist Teil des Problems im Zusammenhang mit Transparenz und Verantwortlichkeit. Jetzt, Nils, als ehemaliger Rennleiter, bist natürlich du die beste Anlaufstelle, um da mal zu kontern. Was sagst du dazu?
Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dieses Argument, weil zum Thema Transparenz ist die FIA, glaube ich, sehr, sehr offen. Die Entscheidungen werden ja auch in sehr, sehr viel bunten Worten gefasst, sodass jeder genau versteht, wie die Stewards zu dieser Entscheidung gekommen sind. Es ist seit Jahren, steht die Tür zum Stewards Office den Fahrern immer offen. Das heißt, wenn ein Fahrer wissen will, warum denn irgendwas entschieden wurde und wie es entschieden wurde, dann dürfen sie gern dahin gehen und nachfragen. Und dann werden die Stewards ihnen das erklären. Das wurde vor Jahren schon so eingeführt, dieses System, dass man einfach gesagt hat, hey, wenn ihr irgendeine Frage habt oder nicht wisst, wie genau was zustande gekommen ist, dann fragt doch einfach. Das Ding ist nur das, keiner nutzt das. Und es ist natürlich immer sehr, sehr einfach, sich als Fahrer hinzustellen und sagen, ah, da haben sie wieder irgendeinen Mist hinter Türen entschieden. Klar, die sitzen im Büro und da wird die Entscheidung getroffen. So ist es. Das ist das Setup so. Da sitzen die Stewards. Die sitzen im Büro und die treffen während des Rennens eine Entscheidung. Das ist der Wunsch aller Teams, des Sports, der FIA, der Formel 1, dass im besten aller Fälle mit der Checkered Flag das Ergebnis feststeht, sodass nichts danach noch entschieden werden muss. So, das heißt, all das, was man während dem Rennen entscheiden kann, wird auch während dem Rennen entschieden. Und die, sag ich mal, die Regularien und die Guidelines, der ganze Strafenkatalog und das alles, wird immer jedes Jahr mit den Teams und mit den Fahrern zusammen abgestimmt. Nur das einzige Feedback, was kommt, ist von Teamseite. Die sagen, okay, wir kalkulieren das mal alles durch, passt. Die Fahrer beschweren sich natürlich immer, sagen, ah, das ist zu viel, das ist zu wenig, das ist zu dies, das ist zu das. Dann wird das auch angepasst. Und ich kann es nur von den Jahren sagen, in denen ich Renndirektor war, ich habe nie ein Feedback bekommen von den Fahrern. Das heißt, ich habe das denen immer Anfang des Jahres hingeschickt, habe gesagt, hier Leute, passt auf, hier sind die neuen Guidelines. Das ist die Guidelines haben wir damals zusammen erfunden, diese Driving Standard Guidelines. Und den Strafenkatalog habe ich auch mal hingeschickt und habe gesagt, was meint ihr denn davon? Passt das alles? Und es kommt nie ein Feedback. Dass man sich natürlich dann beschwert, wenn es einen trifft, das ist klar. Das ist wie, wenn dich die Polizei morgen anhält und sagt, Mensch, jetzt warst du ein bisschen flott auf der Autobahn und ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt oder stimmt nicht. Und wenn es stimmt, musst du halt eine Strafe zahlen. Und da kann ich dann auch nicht sagen, jetzt, das finde ich jetzt aber blöd. Also, das ist ja so, aber trotzdem kann ich mich nicht drüber beschweren, weil das sind nun mal die Regeln. Und das ist was, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich finde es mittlerweile auch ein bisschen lächerlich, weil also ich finde es sehr, sehr schade, dass die FIA da nicht mal ein Statement rausbringt und sagt, hey Leute, pass auf, so und so läuft's. Und da könnt ihr gerne mitbestimmen oder eure Meinung sagen, sagen wir mal so. Und gerade dieses Thema 10 Sekunden, die der Lewis in Mexiko bekommen hat, das ist eine Sache, die wurde nach Abu Dhabi und nach vielen, vielen anderen Vorfällen über die Jahre wurde das angepasst auf Wunsch der Fahrer. Weil die damals gesagt hatten, das war mal, bis vor 2 Jahren war das noch eine 5-Sekunden-Strafe. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das 5 Sekunden ist ja viel zu wenig. Wenn da ein Max, der fährt mit seinem Raketenauto da lang, die 5 Sekunden fährt er locker raus, dann ist das ja keine Strafe mehr. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir auf 10. Weil 10 Sekunden muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, dass man diesen Gap wieder rausfährt und quasi diese Strafe annulliert. Und das ist etwas, was ein Feedback von den Fahrern gewesen ist. Und deswegen kann ich es doppelt und dreifach nicht verstehen, dass sie jetzt auf einmal dastehen und sagen, ja, also das geht ja gar nicht und jetzt ruinieren sie meine Karriere. Und ganz ehrlich, dass Lewis seine Karriere ruiniert wurde wegen der 10-Sekunden-Strafe, das glaube ich jetzt nicht. Es ist halt, wie es ist. Wenn man was falsch macht, muss man halt auch sagen, jo, okay, hätte ja auch klappen können. Aber
glaubst du?
Das kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht.
Eine Rückfrage, eine letzte noch zu diesem Thema. Glaubst du, dass irgendwo immer noch so dieser Frust, ich weiß, wir hatten letzte Woche auch 2021 mal wieder thematisiert, aber mit Bezug auf FIA, dass er einfach seit dem Vorfall damals so negativ in Richtung FIA eingestellt ist? Oder wie hast du ihn in der Zeit, in der du Rennleiter warst, wahrgenommen? Ist er da so ein bisschen, naja, sagen wir mal, mit verschränkten Armen so, FIA, Rennleitung, nee, mag ich nicht so?
Ich hab den Lewis verschieden erlebt. Also manchmal hat er überhaupt kein Interesse gezeigt an irgendwelchen Meetings, weil er einfach gesagt hat, er hat das schon die letzten, keine Ahnung, wie lange halt im Sport ist, schon Jahre gemacht, diese Meetings. Insofern war ihm das relativ egal. Und aber manchmal hat er auch gute Sachen gebracht, wenn er mal Interesse hat oder sich interessiert hat für ein Thema. Insofern kann ich jetzt so nichts Negatives sagen. Es ist, ich kann es echt nicht mehr hören, dieses Beschweren, weil es ist einfach, das ist selbstverschuldet einfach. Also wenn sie es alle so blöd finden, ja, weil wenn man keine Strafen gibt, wenn man wieder zurückgeht zu dem Let Them Race, was sie mal vor ein paar Jahren eingeführt hatten, das war ja auch mal ein Versuch, das wird ausgenutzt. Und eine Strafe ist auch immer ein Hindernis, quasi etwas falsch zu machen. Insofern, es hat alles sein Für und Wider. Und das lebt. Dieser Strafenkatalog. Und nochmal, die können alle mitreden, können sich da was dazu wünschen, ihre Meinung äußern. Sie müssen es halt einfach auch tun.
Ja, also ich mache ja auch, also ich verstehe deinen Punkt total, aber wie das so im Leben ist, man wünscht sich natürlich das Schlechte für die anderen, aber wenn es dann einen selber trifft, ist es natürlich unfair.
Ganz genau.
Ist ja
genau
logisch.
So ist
also,
es.
Ja. Ja, ja. Von daher, da wird sich dann wahrscheinlich an dieser Beschwerdenkultur, die mittlerweile da herrscht, auch so schnell nichts ändern.
Nein.
Solange man nicht einer wirklich mal, oder das einen gibt, der mal auf den Tisch haut, das, was du meinst, ne? Wobei ich mich frage, nutzt ein Statement überhaupt was, oder muss da nicht mal so eine klare Ansage kommen und sagen, Freunde, ihr könnt euch nicht da in die Öffentlichkeit stellen und uns ständig da kritisieren, wenn ihr aber auf der anderen Seite nicht zu uns kommt und, wie du meinst, Nils, ne, mit Feedback auf uns zukommt, dass das, was wir gemeinsam hier entwickeln, das passt nicht, das ist ein totaler Widerspruch, hört auf damit.
Ja, aber das müsste jemand angehen und der FIA-Präsident ist einer, der immer sehr gern ein gutes Verhältnis zu den Fahrern pflegt. Insofern wird er da nicht ganz von oben reinhauen und sagen, jetzt haltet mal bitte die Klappe und so ist es richtig. Man muss natürlich irgendwann mal sagen, und da sind sie zum Glück noch weit weg von, aber es gibt im internationalen Sportgesetz einen Passus, dass die Fahrer nicht schlecht über Offizielle reden dürfen. Und wenn sie sich natürlich irgendwann in einen Bereich begeben, dass sie sagen, keine Ahnung, das sind irgendwelche Idioten, die das entscheiden oder sonst irgendwas oder sonstiges machen, dann kann man sie natürlich auch wieder vor die Stewards holen und sagen, na, ihr habt jetzt schlecht über den Sport gesprochen. Nochmal, wie gesagt, so weit ist es nicht und ich hoffe auch nicht, dass es so weit kommt. Aber da müsste man natürlich auch mal seitens von Formel 1 und auch von der FIA müsste man zumindest mal bei einem Meeting sagen, okay, Leute, wir haben es jetzt oft genug gehört, jetzt müsst ihr aber auch mal eingestehen, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen eine Bringschuld habt, wenn ihr irgendwas verbessern wollt oder denkt, das ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte, weil nochmal, es wurde immer gehört, es wurde alles, was über das Jahr zusammengesammelt wird an Feedback oder an Situationen, wird immer in die Neuausrichtung der ganzen Vorgaben das fließt dort mit ein in die Neugestaltung Ende des Jahres. Und da ist eine Evolution da. Man macht natürlich nichts in der Saison. Also man fängt jetzt nicht die halbe Saison an, bestraft nach Schema X und dann sagt man nach der Hälfte, war doch ein bisschen wild, jetzt macht man Schema Y. Das kann man natürlich auch nicht machen, weil dann ist man nicht mehr konstant mit den Entscheidungen. Und das hätte natürlich einen extremen Einfluss auf alle Entscheidungen und auch auf die Meisterschaft. Aber ich sag mal, jetzt Ende der Saison ist mit Sicherheit, wird die FIA gerne da sitzen und sagen, ja, dann gebt uns doch mal Feedback, schreibt doch was zusammen. Dafür gibt es ja die GPDA. Da sollen sie halt mal ein Schriftstück aufsetzen und reinschreiben, pass auf, wir finden, keine Ahnung, das und das und das muss geändert werden und dann kann man da zusammen drüber nachdenken und wenn irgendwas sinnvoll ist, wird das mit Sicherheit gerne mit eingepflegt in das nächste Dokument.
Ja, kann man auf jeden Fall, ich würde sagen, so stehen lassen. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema weiter, bevor wir hier wieder eine halbe Lewis-Hamilton-Sendung haben. Der sorgt bestimmt nach Las Vegas wieder für Gesprächsstoff, bin ich mir sicher. Ja, wer auch am Samstag und am Sonntag besser zu Hause geblieben wäre, Oscar Piastri. Die Spirale abwärts, sie reißt nicht ab. Das fing schon am Samstag an, als er sich in Runde 6 von der Strecke verabschiedet hat. Da ist er ein bisschen, ja, meiner Meinung nach, einfach über den Körb gefahren. Nass und Farbe ist rutschig. Weiß man eigentlich auch nach 3 Jahren in der Formel 1. Gilt auch für Nico Hülkenberg und für den Franco Colapinto. Das war ja wie so ein bisschen Bowling. Also ich habe schon gedacht, also ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber ich fand die Bilder total verwirrend. Man sieht den Piastri und auf einmal sieht man da in der Ecke noch ein Auto und dann steht da irgendwie noch ein Auto und dann realisiert man, ach, die stehen alle in einer Kurve. Also ich fand, das war ein totales Chaos. Das ist ja so schnell passiert. Aber da kam ja auch so ein bisschen der Kommentar, dass das ja Norris schuld gewesen wäre, weil er ja Wasser auf die Strecke gespritzt hätte. Wie seht ihr das? War das Norris schuld oder war es einfach persönliches Versagen?
Absolut, war Lando seine Schuld. Das hat er mit Absicht gemacht.
Ja, Banane geworfen.
Nein, Quatsch. Also ich sag mal, die Streckenbedingungen waren so, wie sie waren. Es hatte geregnet die ganze Nacht. Die Curbs in Sao Paulo sind noch die guten alten Curbs, wo wirklich hinten ein wirklich negativer Teil dabei ist, wo das Wasser drin steht, das weiß jeder. Das ist aber auch etwas, das ist zum Beispiel eine der alten Rennstrecken, die alle Fahrer toll finden, weil diese extremen Curbs noch aus alten Zeiten ein unfassbares Feedback geben, wenn man dann einfach mal ein bisschen zu weit rauskommt. Und das ist etwas, was die Fahrer eigentlich immer gut heißen, wenn es sowas gibt. Dass der Lando da jetzt ein bisschen Wasser auf die Strecke rausgemacht hat, mein Gott, ja, das ist passiert, aber die ganze Strecke war feucht. Also ich sag mal, ob es jetzt 3 Tropfen mehr oder weniger da sind, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Die Farbe, dass die ein bisschen rutschiger ist, würde ich jetzt auch mal ausklammern, weil das ist die Anti-Skid-Farbe, die auf den für die weißen Linien die Curbs genutzt wird. Da ist so ein Quarzsand, der damit eingearbeitet wird. Das ist schon grippmäßig so, dass das im Rahmen ist. Also da gibt es jetzt keine arg negative Benachteiligung. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht das gleiche wie Asphalt, aber es ist nicht weit weg. Das ist natürlich die Kurvenfolge da des Senna S runter zu. Das muss man, so wie man reinfährt, kommt man raus unten, sag ich mal. Und wenn da natürlich irgendwo ein kleiner Knack drin ist, dann endet es halt so, wie es endet. Und jetzt ohne zu sagen, was jetzt die Folgeunfälle verursacht hat, dass die 2 anderen dann noch hinterhergerutscht sind. Es ist je nachdem, wie man mit so einem Fahrzeug fährt, wenn man zum Beispiel mit Vollgas da runterfährt und lupft dann ein bisschen, weil man sieht, okay, da ist was passiert, das ist das macht das Auto instabil und kann dazu zur Folge haben, dass das Auto ein bisschen ins Driften kommt und wenn es dann halt einmal auf der feuchten Strecke ein bisschen quer geht, dann ist es halt schwierig, das abzufangen. Und insofern, ja, es sah komisch aus. Ich sag mal, gerade unter Gelb und da steht ein Fahrzeug, sollte man ein bisschen langsam machen, laut Sportgesetz, aber ja, das ist ja auch eine schwierige Sache, wie ich gelernt habe, das langsam fahren im Motorsport. Und insofern war natürlich unglücklich. War vom Oscar ein blöder Fahrfehler, würde ich mal sagen. Da hat er einfach, ja, keine Ahnung, wie es so schön heißt, man gewinnt das Rennen nicht in der ersten Runde, in der ersten Kurve, man verliert es in der ersten Kurve. Und das hat er mal wieder unter Beweis gestellt. Insofern wollte er zu viel Schadensbegrenzung betreiben und hat natürlich dann gerade das Gegenteil eingeleitet von dem, was er wahrscheinlich tun wollte.
Ja, ich gehe davon aus, dass du das eh nicht siehst, Timo. Oder hast du noch irgendwas einzuwerfen?
Ich kann Nils Wittig dann natürlich nicht widersprechen mit seiner Expertise. Ich will höchstens noch ergänzend formulieren, dass es einfach der Druck war. Also das hat man Samstag gesehen, klar und deutlich in dem Moment, weil ihm einfach bewusst wird, ihm gleitet das Ganze wirklich aus den Händen. Oder ihm ist es schon aus den Händen geglitten. Über Sonntag, da sprechen wir natürlich auch noch gleich drüber, aber da konntest du eben auch am Samstag im Sprint das Ganze schon sehen. Und das war nicht nur im Sprintrennen, sondern eben auch noch in der späteren Qualifikation. Also es hat die ganze Zeit über, es für mich einfach war der Druck bei ihm extrem hoch.
War der ein. Du siehst, du musst, sorry, ja, wenn ich dir da jetzt ins Wort falle, du siehst, gerade beim Oscar siehst du das Thema, vorne wegfahren ist eine andere Sache, als wenn man ein bisschen im Mittelfeld startet. Und da siehst du die Unterschiede zwischen den Fahrern. Ich meine, wenn einer richtig schlechte Laune hätte haben müssen, wäre es der Max gewesen wahrscheinlich dieses Wochenende. Und durch sehr, sehr glückliche und schlaue Strategie hat er es bis auf P3 geschafft und hätte vielleicht, wenn er die Puncture nicht hätte, da den Blattfuß am Anfang nicht gehabt hätte, hätte er es vielleicht auch gewonnen. Aber hätte, wäre, wenn, ist ja was anderes wieder. Nur das ist natürlich die mentale Stärke und natürlich auch die Erfahrung, die ein junger Oscar noch nicht haben kann. Ich meine, der fährt ja auch noch keine 10 Jahre Formel 1, das ist ja auch noch ein junger Kerl. Insofern, klar tut er sich da ein bisschen schwer und da fehlt ihm dann einfach dann die Ruhe und Erfahrung, um zu sagen, naja, ich lege mir das mal zurecht und baue mir das Rennen auf und gucke dann mal irgendwie, wo ich hinkomme. Und das ist das, was man momentan merkt, diese Erfahrung fehlt einfach bei ihm. Und naja, klar, wenn man natürlich umzingelt ist von anderen Fahrern, dann ist die Chance, dass man, wenn man einen kleinen Wackler hat, jemand anderen trifft oder irgendeine Situation kommt, die dann genauso ausgeht, wie sie jetzt ausging, das hat dann halt einen nachhaltigen Effekt und da wird er wahrscheinlich in 1-2 Jahren auch drüber nachdenken, wenn er da zurückkommt, denkt, was habe ich da für einen Mist gebaut und geht dann viel entspannter ran, wenn er einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Aber nochmal, ist ein junger Kerl, der hat da eine Zeit, die kommt noch.
Ja, dann lass uns da doch den Samstag abschließen. Denn am Sonntag lief es ja nicht wirklich viel besser. Ich meine, er hat immerhin Punkte mitgenommen, aber nicht das Maß an Punkten, das er hätte mitnehmen müssen. Denn, weiß jemand, welche Runde das war?
War der Restart? Das war Runde 6. Das war Runde 6 müsste das gewesen sein.
Okay, danke. Ja, nach Runde 6, nach dem Restart, nach dem Virtual Safety Car, hat, es hat eigentlich damit angefangen, dass Lando Norris ein bisschen gepennt hat beim Restart. Und der Piastri dann neben ihm war plötzlich. Und dann ist der Norris doch noch ein bisschen, sag ich mal, vorne weggefahren auf der Start-Ziel-Geraden. Und Piastri hat sich dann innen von Antonelli und Leclerc in Kurve 1 gefunden. Und ja, der wollte halt innen durch, hat dann, ja, musste dann doch zurückziehen, haut voll auf die Bremse, verliert die Kontrolle, kegelt in den Antonelli rein. Und der Antonelli daraufhin, der hat sich dann angefangen zu drehen. Und ja, Charles Leclerc war dann halt der Leidtragende davon, der dann leider das Rennen beenden musste. Und ich glaube, das fair to say, wäre Leclerc nicht da gewesen, dann wäre es halt Antonellis Rennen gewesen, was beendet wäre, möglicherweise. Von daher hat Piastri ja dann auch die 10-Sekunden-Strafe bekommen, in meinen Augen auch gerechtfertigt. Wer das ein bisschen anders sieht, ich nehme das schon mal vorweg, ist Charles Leclerc, der Antonelli ebenfalls eine Teilschuld zuspricht und ich zitiere, Kimi wusste, dass Oscar innen war, er hat die Kurve so genommen, als wäre Oscar nie da gewesen. Und daher dann die Schlussfolgerung, die Schuld liegt nicht ganz bei Oscar, ja, er war optimistisch, aber das hätte vermieden werden können. Ich nehme schon mal vorweg, ich sehe da weniger Schuld bei Antonelli. Wie seht ihr das?
Nein, also ich sag mal, ich denke mal, die Aussage, die der Charles da getroffen hat, da hat er noch nicht alle Videos gesehen zu dem Vorfall. Und klar, wenn man ganz außen ist und wird quasi dann torpediert von der Seite, dann nimmt man das natürlich alles ganz anders wahr. Und insofern kann man natürlich die Aussage, die er da getroffen hat, kann man schon verstehen. Wenn er sich dann mal jetzt alles nochmal in Ruhe angeschaut hat, wird er vielleicht auch seine Meinung nochmal ein bisschen ändern zu dem Thema. Du hast es genau beschrieben. Ich meine, der Oscar hat versucht, innen reinzugehen, war nicht in Kontrolle seines Manövers, hat dementsprechend den Kimi getroffen und der hat in der Tat Glück gehabt, dass der Charles da war, weil sonst wäre mit Sicherheit nichts weiter geworden. Also alles richtig, Strafe richtig, Standard 10 Sekunden dafür, auch wenn der Oscar das anders sieht, aber den Schuh muss er sich anziehen, das hat er ganz alleine zu verschulden gehabt. Und ganz ehrlich, in der Kurve, wenn du da innen reingehst, kannst du nicht sagen, na, die anderen sind weit gefahren und deswegen ist das passiert. Da muss man sagen, da kann er noch froh sein, dass die anderen weit gefahren sind, weil wenn die auch nach innen gezogen wären, dann wäre es auch wieder anders ausgegangen. Das ist ein ja, vielleicht noch etwas ungestüme Aussage gewesen zu dem Zeitpunkt, aber da wird es mit Sicherheit auch ein längeres Debrief geben im Hause McLaren. Und da wird ihm doch mal erklärt, wie das dann hätte richtiger laufen können. Und dann wird er da wahrscheinlich auch seine Meinung etwas revidieren müssen.
Die Aussage von, wenn ich kurz darf, Chantal, die Aussage von Oscar war so ein bisschen trotzig, fast schon so ein bisschen bockig. Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. So, das war im Kern eigentlich so seine Aussage. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, Chantal, du hast es ja gerade schon angesprochen, Lando Norris hat ja ein bisschen geschlafen beim Restart. Und ich glaube, Piastri, der wollte in dem Moment zu viel. Ihm war das, er war zu ungeduldig, mal wieder, muss man vielleicht auch so formulieren, und hat gedacht, jetzt greife ich ihn an, ohne darauf zu achten, dass da noch ein Kimi Antonelli und auch noch ein Charles Leclerc irgendwie da ist. Und er wollte mit der Brechstange da reinhalten.
Aber es ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ging ja um den Safety Car Restart und der Lando hat natürlich so lange verzögert, dass er den besten Start quasi auf Startziel hatte. Insofern hat er in der Tat lange gewartet, aber er darf ja die Geschwindigkeit vorgeben. Insofern ist das soweit
Das war nach dem Virtual Safety Car.
War das nach dem Virtual Safety Car?
Ja.
Okay, dann war ich falsch.
Der erste Restart war gut.
Okay. Nee. Virtual Safety Car hatten wir später, weil das reguläre Safety Car kam nach dem Crash von Lance Stroll. Ne? Das Virtual Safety Car kam dann zum späteren Zeitpunkt. Und der Crash mit Piastri war, nachdem dann das Auto von Stroll abtransportiert wurde. Und da kam es dann zu dem Restart. Von
Stroll?
Weil das Virtual Safety Car war doch nur für den Charles. Ich meine auch, das war nach dem Safety Car Restart, weil der Einzige, der den Restart verschlafen hatte, war der Kimi. Der hat den Restart verschlafen und der hat dann quasi so ein bisschen für dieses Ausfächern gesorgt, dass die anderen beiden da ein bisschen rechts und links neben ihn gekommen sind.
Nee, klar, macht ja total Sinn, weil sonst hätte der Leclerc gar nicht rausfliegen können. Ja, nee, sorry.
Es ist Montag. Wir zeichnen montags auf. Ja, es ist Montag.
Ja. Nee, ich bin da voll bei euch und auch bei der Aussage von Piastri. Du hast ja eben gesagt, Timo, er war ein bisschen motzig. Das bockig. Kennen wir aber bockig. Doch schon von ihm.
Ja,
der bockig ist doch das Gleiche. Also, das hatten wir nach Silverstone auch, wenn ihr euch erinnert. Mit dem Safety-Car-Ding, da hat er ja auch die Strafe bekommen. Da war er ja auch angepisst. Also, nur um das mal so zu verallgemeinern, das ist dann scheinbar seine Art.
Das ist
man hat ihn halt in den...
Das ist noch
nicht Ja, eben.
Das und, ist den, da muss ihn Mark Webber auch mal zur Seite nehmen, mal ein bisschen an die Nase packen und sagen, du, pass mal auf, irgendwann musst du auch mal eingestehen, dass du was falsch gemacht hast. Also man muss jetzt nicht auf die Knie fallen und sagen, oh, sorry, passiert nie wieder. Aber man muss es als das nehmen, was es ist. Und man kann nicht immer nur auf den Schiedsrichter und auf sonst wen und auf andere auch da drauf hämmern und sagen, das wäre deren Schuld. Ich meine, wenn man es mal als das nimmt, was er gemacht hat, es war eine Art Divebomb, die er gemacht hat. Und da kann man sich nicht beschweren und sagen, naja, hätten die anderen da außen Platz gemacht, wäre nichts passiert. Ja, klar wäre nichts passiert, wenn die anderen Platz gemacht hätten, aber warum sollen sie es dann machen? Also er war nicht daneben, er hat all die Vorgaben, die es gibt, diese ganzen Guidelines hat er nicht erfüllt. Er war dann natürlich irgendwann schon mal daneben, aber natürlich mit stehenden Rädern. Insofern wäre selbst alleine, wäre er Stückel gerade ausgefahren. Klar, alleine wäre er rumgekommen, aber... Es ist kein Individualsport, der Motorsport insofern.
Lass mich,
da gibt es schon noch ein paar andere, die mitfahren.
Mal eine Rückfrage noch stellen, Nils. Es hat ja ein bisschen gedauert. Der Vorfall wurde ja relativ schnell notiert auch, dass man sich das anschaut. Jetzt kann man sicherlich davon ausgehen, dass es ja im Hintergrund dann auch regen Funkverkehr gab zwischen Team und FIA, um irgendwie versuchen, das noch anders darzustellen, um vielleicht noch eine Strafe abzuwenden. Passiert sowas in der Konstellation, dass dann die Teams verzweifelt versuchen, weil sie wissen, okay, das ist jetzt notiert, das ist under investigation, da droht jetzt ernsthaft eine 10-Sekunden-Strafe und da funken wir mal oder suchen das Gespräch. Wie läuft das im Hintergrund?
Das ist, sagen wir noch, aus der 21er Manier passiert das ab und zu, dass die Teams da ein bisschen emotional werden und versuchen dann quasi die Kuh vom Eis zum Schieben und zu sagen, okay, das retten wir da irgendwas. Also ich habe immer gesagt, pass auf Leute, das ist falsche Büro, das ihr hier anruft, weil die Entscheidung wird im Stewards Office getroffen und ich bin nicht dazu da oder habe keine Zeit dafür, denen jetzt eure Meinung weiter zu tun oder kundzutun. Von daher ist nett, dass ihr das erzählt, aber ihr seid hier definitiv falsch, weil in der Rennleitung sieht man Sachen, man notiert sie, meldet sie an die Stewards und wenn die dann sagen, ah okay, da möchten wir was mitmachen, dann geht's an der Investigation. Das ist der Fall. Und selbst wenn sie mir die beste Erklärung oder dem Rui die allerbeste Erklärung liefern und sagen, okay, das war in Wirklichkeit, war es dir und was weiß ich wer, dann kann das alles sein, aber in der Rennleitung, das ist keine Telefonzentrale, die dann weiterleitet, da müssen sie, das ist, geht so nicht. Also mit Sicherheit wird da einer von McLaren gesagt, der Mensch, das war doch ganz anders. Aber das ist relativ emotionslos. Da werden einfach nur, ja, sag ich mal, die Fakten und Tatsachen werden bewertet und dann die Entscheidung wird im Stewards Office getroffen. Und da hätten sie dann, wenn sie vorgeladen werden, die Chance, sich zu verteidigen oder irgendwelche, was weiß ich, Gegenargumente vorzubringen.
Ja, also, ja, weiß nicht. Also,
ich finde es so lustig, wie überlegt. Nils das formuliert, einfach so, wie er das so erzählt. Ne? Bin ich so die Telefonzentrale, ich finde das total lustig.
Ja, aber
stellt
es
sich das ja gerade nicht so vor, ne?
Ja, aber es ist genau so. Ich habe das jetzt, also in jeder Rennserie ist das so, dass Teams natürlich ihren Fahrer verteidigen oder eine Strafe nicht verstehen oder grundsätzlich jede Strafe für ihren eigenen Fahrer blöd finden. Aber es gibt einfach Dinge, wo man denen auch sagen muss, Leute, so geht's halt einfach nicht. Ja? Die Rennleitung ist da der falsche Ort, sich zu beschweren. Das funktioniert so nicht und das muss man ihnen auch einfach klipp und klar sagen, weil in der Rennleitung gibt es andere Sachen zu tun, als sich irgendwelche Sorgen anzuhören. Von daher, ja, das ist in der Formel 1 so, das ist in jeder anderen Serie so und das, ja, es ist in der Hitze des Gefechts, will natürlich jeder das Bestmögliche tun und versucht das dann mit Sicherheit über den Kanal auch, aber da muss man, also zumindest ich habe immer gesagt, hier ist jetzt mal zu Ende zum Thema Sorgentelefon, das müssen dann bis auf anderen Ebenen entschieden werden.
Versuchen kann man es ja mal. Ne?
Das ist nicht verkehrt. Ja. Man darf ja seine Meinung kundtun. Ja. Und ich habe auch immer gerne was entgegnet und habe gesagt, ja, das ist eine nette Geschichte, aber falsches Büro.
So, ja. Blicken wir mal auf den nächsten Punkt, Chantal, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast zum Thema um Oscar Piastri herum. Dann blicken wir nämlich jetzt mal auf den aktuellen WM-Kampf. Drei Rennen, Nils, stehen noch aus und Chantal. Wobei ich jetzt an der Stelle mal auch Daniel fragen muss. Wir haben hier quasi eine Live-Regie im Podcast. Das haben wir öfters, wenn wir manche Sachen nicht wissen. Weil ich nämlich gerade sehe, Piastri und Verstappen sind hier mit beide 341 Punkte angemerkt. Das stimmt gar nicht. Deswegen, Daniel, teilt mir mal kurz mit, wie die Punkte bei den Top 3 da aussieht, damit wir da auch die richtigen Ergebnisse und Zahlen da vorliegen haben. 15 Punkte.
Oscar Piastri hat 366.
Gut. Genau, 24 Punkte hinter Lando Norris. Genau, haben wir das. Genau. Und ja. 49 Punkte zwischen Norris und Verstappen sind es an der Stelle.
Richtig.
Also das stimmt. Genau. Chantal hat es vorhin richtig angemerkt. Zwar hat Oscar Piastri gepunktet, aber hat sehr, sehr viele Punkte verloren in Summe. Hat am Samstag Punkte verloren. Er hat jetzt am Sonntag Punkte verloren. 15 Punkte allein am Sonntag. Jetzt haben wir noch drei Rennen, Nils. 24 Punkte Rückstand, die Oscar da jetzt hat. Die Weltpresse, die internationale Presse feiert eigentlich Lando Norris schon als Weltmeister in Wartestellung. So kann man es eigentlich formulieren. Siehst du, dass die Sache jetzt eigentlich schon gegessen ist? Gemessen an der Entwicklung, an dem Verlauf der letzten Rennen, weil für Oscar Piastri war es jetzt das fünfte Mal in Folge, wo er das Podium verpasst hat auch.
Also rein mathematisch ist noch alles drin, insofern ist es noch nicht zu Ende. Ich sag mal, Red Bull hat einen sehr geschickten Schachzug gemacht in dem Rennen, wo das Qualifying sowieso verwachst war, haben sie gesagt, okay, dann tauschen wir einfach alles an dem Auto aus, dass du mit neuen Teilen in die letzten Rennen reingehst. Das war natürlich ein sehr geschickter Schachzug, weil, ich sag mal, die Strafe von P16 oder 17, was er war, im Qualifying in die Boxengasse zu gehen, die war relativ gering und hat sich ja, wie gesagt, die Historie hat er gezeigt, hat sich auch alles schlau ergeben, so wie sie sich das so ausgedacht hatten. Die anderen beiden, die McLaren, die haben aber die gleichen Probleme. Die haben noch drei Rennen und sind auch schon überall am Limit mit ihren Ersatzteilen. Das heißt, wenn die in einem der kommenden Rennen jetzt mal dann irgendwie den Joker ziehen müssen, weil dann vielleicht auch irgendein Defekt eintritt und sie müssen was tauschen und müssen deswegen aus der Boxengasse starten, dann sind das alles Sachen, die tun auf den anderen Strecken relativ ein bisschen mehr weh. Las Vegas ist ein High-Speed-Track, Katar ist ein High-Speed-Track, Abu Dhabi, ja, das kann sich noch rächen und ganz auf die ursprüngliche Frage zurückgekommen, noch zwei Nuller für die zwei, dann sieht es wieder ganz anders aus. Wenn der Max ein Rennen gewinnt, dann sind es auf einmal nur noch 25 auseinander und dann bist du irgendwann wieder in der Abu Dhabi 21-Situation, vielleicht mit drei Hauptdarstellern, die um den Titel kämpfen, und dann hast du natürlich das ultimative Paket zusammengeschnürt für alle Race-Fans. Aber wie gesagt, vorbei ist es noch nicht. Es ist erst in Abu Dhabi ist vorbei. Oder, naja, wie gesagt, sollte es natürlich irgendwie anders rechnerisch unmöglich werden, die nächsten Rennen, dann ist auch dann schon durch. Aber ansonsten, das kann schon noch gut und gerne bis ins letzte Rennen gehen.
Und dann mal die Frage an euch beide auch gerichtet. Chantal, mal mit dir angefangen. Gibt es jemand, den Lando Norris in seiner jetzigen Form und Verfassung stoppen kann? Außer er vielleicht selber?
Max Verstappen. Also, der kann das, wenn jetzt alles mitspielt. Aber ich sag's mal so, ich meine, Oscar mache ich mir keine Sorgen, weil Lando hat ja eh das bessere Auto. Also, da kann ja schon mal nichts passieren. Ja, ja.
Heiz hier bitte nicht die Verschwörungstheorien also, hier wieder an, ne?
Gleich mal aufschreiben.
Nee, also in einer Welt, wo Technik keine Probleme bereiten könnte, würde ich sagen, dass Lando das Ding ziemlich sicher in trockenen Tüchern hat mittlerweile, weil für Oscar es jetzt schwer wird, da irgendwie nochmal Momentum zu finden. Aber wie Nils auch schon gesagt hat, sie sind technisch jetzt am Anschlag. Da darf jetzt eigentlich nichts mehr passieren, sonst wird es halt nochmal brenzlig. Aber ja, ich glaube, wenn einer Neues nochmal gefährlich wird, dann Max Verstappen, weil die können den Motor jetzt schön aufdrehen. Die haben eigentlich nichts zu verlieren. Deswegen. Und das ist Max Verstappen, das macht halt auch nochmal einen Unterschied.
Guter Punkt.
Nils, wie siehst du es denn? Kann denn jemand Lando Norris stoppen?
Ach du, da sind so viele Sachen, die den Lando stoppen können. Ob es jetzt irgendeine Leitplanke ist oder ein anderer Fahrer, da können so viele Sachen passieren. Las Vegas, so als wir das erste Mal da waren, hieß es, hier regnet es nie. Und wir hatten Dauerregen am Freitag, wo ich gedacht habe, ja super, das ist ja dafür, dass es nie regnet, war es dann doch relativ nass. Also da kann so viel noch passieren, Kleinigkeiten, die dafür sorgen, ein Crash im Qualifying, ein Crash im freien Training, es wird eine Session abgesagt wegen Schlechtwetter, es ist was der Kuckuck was. Also es sind so viele Sachen, die alle noch passieren können. Ob er jetzt selbst dran, dass er einen Fehler macht, das muss noch nicht mal sein, es kann ein Reifenplatzer sein, es kann was weiß ich was alles sein. Also da gibt es viele, viele Faktoren, die da noch da sind und dann noch ein bisschen das Ganze verändern in die eine oder andere Richtung. Da ist es, naja, es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist.
Ich habe die Frage schon mal gestellt, Nils, in einer unserer Sendungen, und ich stelle es ja an euch beide. Wenn ihr, ich weiß nicht, Nils, ob du schon erahnst, welche Frage da kommt, wenn ihr euer gesamtes Geld jetzt auf eine Person, auf einen Fahrer wetten müsstet, nicht mache ich jetzt nicht, sondern wenn ihr es müsstet, wenn hinter euch einer mit der Pistole stehen würde und sagt, so, auf wen tippt ihr? Norris, Piastri oder Max Verstappen? Auf wen würdet ihr euer gesamtes Geld setzen, wer am Ende Weltmeister wird?
Da lasse ich dir mal den Vortritt.
Ja, Timo, du kannst uns das ja dann gerne im Anschluss auch beantworten. Also zieh dich mal nicht aus der Schusslinie. Ja? Vorab. Also wenn ich mit meinem Leben bedroht werde, dann würde ich würde sagen Lando Norris. Die Differenz ist schon noch relativ groß.
Nils? Naja,
muss ich das nochmal beantworten? Ich würde ja mein Geld niemals auf irgendwas setzen.
Doch. Aber
ich bleibe beim Max einfach nur. Ich meine, wenn ich dafür nicht erschossen werde, ist ja okay.
Ja, was würde ich denn nehmen?
Du nimmst einen George, komm, der kriegt das auch noch hin.
Ja, genau, ich würde auf George setzen, dann kann ich mir gleich das Grab schaufeln. dann muss mir nur einer von euch beiden die Schaufel in die Hand drücken.
Mach ich.
Ja, danke, super. So, Nils, wir sind dann nächste Woche alleine im Podcast.
Aus aktuellem Anlass,
ja. Wir haben leider einen Trauerfall zu beklagen. Ich würde auch auf Max Verstappen gehen, tatsächlich. Wobei, wenn ich mir, wir sprechen ja gleich noch über auch das Drama vom Samstag und auch den tollen Sonntag, Aber wenn ich da an die Aussage von Helmut Marko denke, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der auch nochmal erklärt hat, warum Samstag, also quasi Niederlage und Erfolg so nah beieinander liegen können. Also sprich dieses so enge Arbeitsfenster, das er da in dem Fall beschrieben hat. Und dass man da mit neuen Teilen gekommen ist. Und dass man da irgendwie keinen richtigen Plan hat, also dass es ein bisschen Lotterie auch ist. Es kann funktionieren, aber es kann auch komplett in die Hose gehen. Und deren Aufgabe es ist, das Arbeitsfenster zu vergrößern. Aber man noch nicht gefühlt die Antwort darauf bekommen hat, wie man es schafft, dieses Arbeitsfenster so zu vergrößern. Das ist so meine Gefahr, die ich sehe. Das Potenzial, wenn man überlegt, wenn der Samstag, Chantal, du darfst gleich, so wirklich, wenn der fundamental anders verlaufen wäre, würde ich sogar darauf wetten, dass Max Verstappen das Rennen hätte am Sonntag gewinnen können.
Durchaus.
Aber es ist entscheidend, dass das so funktioniert wie am Sonntag, wenn man da wieder fröhlich rumspielt, weil man hat am Freitag schon diese Planlosigkeit gehabt, man hat versucht, da Änderungen vorzunehmen, beziehungsweise nach dem Sprintrennen Änderungen vorzunehmen. Das ist komplett in die Hose gegangen. Das ist dann hat dann zu dem Resultat geführt, was wir dann gesehen haben. Und dann, ja, weil man nichts mehr zu verlieren hatte, was ja auch Max Verstappens Funkspruch war während des Rennens, da sieht man aber mal diesen krassen Unterschied. Also wenn bei dem Thema Wetten, bevor wir jetzt auf dieses Max Verstappen-Thema kommen, das wäre so meine einzige Sorge, dass bei Red Bull, dass man da einfach nicht... Dass man eine falsche Entscheidung trifft und es dann so kommt wie am Freitag.
Und genau deswegen, ja, und genau deswegen würde ich Max Verstappen auch nicht als safe Bank bezeichnen. Weil diese Aussage mit dem Arbeitsfenster, die hat Helmut Marko vor einigen Monaten schon mal getätigt. Ziemlich genau in dem gleichen Wortlaut. Also, sie wussten es vor ein paar Monaten nicht, sie wissen es jetzt nicht. Und es kann halt sein, dass es dann in Las Vegas oder Katar oder Abu Dhabi halt wieder nicht klappt. Und dann hast du das gleiche Spiel wieder. Deswegen, keiner ist eine safe Bank. Und ich glaube auch nicht, dass Red Bull dieses Arbeitsfensterproblem jetzt bis zum Ende der Saison noch gelöst bekommt. Also das funktioniert ja schon das ganze Jahr nicht.
Ich glaube trotzdem daran.
Da muss man aber ein bisschen reinlesen. Also wenn einer Marketing gut kann, dann ist es Red Bull. Ja. Und alles, was die als Aussage tätigen, nutzen natürlich auch, um sich entweder schwächer darzustellen oder den Gegner etwas zu verunsichern. Und insofern wird ein Helmut Marko niemals sagen, ah ja klar, hinten die Radaufhängung ist Mist und deswegen müssen wir da dran rumbasteln, sondern wird immer sagen, ah ja, war, keine Ahnung, schlecht vorbereitet. Also da kommt man mit Sicherheit von den Top-Teams keines schlecht vorbereitet an irgendeine Rennstrecke. Und selbst ein Sprintwochenende, wo sie nur ein freies Training haben, das kriegen die auch locker abgewurstet, dass das dann passt für den weiteren Verlauf des Wochenendes. Es war wettermäßig, war es, sag ich mal, eine Herausforderung der Freitag für alle. Also da hat jeder zu kämpfen gehabt. Wenn man mal guckt, offensichtlich die Reifenmischung auch obendrauf, die Pirelli mitgebracht hat. Keiner wollte den harten Reifen fahren, weil der offensichtlich überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war ja etwas, wo sie sich übers Wochenende die Reifen quasi so schon kaputt gefahren hatten, dass ganz, ganz viele Fahrer gar nicht mehr so viel Auswahl hatten fürs Hauptrennen. Und das hat ja auch noch dazu geführt, dass überhaupt mal so viele Strategien möglich waren. Wenn man mal guckt, das war ein trockenes Rennen. Ich glaube, die sind alle mit 3 Stops durchgefahren, um das Rennen irgendwie fertig zu kriegen. Das hätte ja keiner vorher gedacht, dass das ein 3-Stop-Rennen wird. Und das sind ja alles Sachen, ich glaube, da haben so viele Sachen mit reingespielt und gute oder schlechte Strategie, plus natürlich ein paar Vorfälle, die auch immer noch mit dazugehören. Aber es war die gesamte Kombination, war schon so, dass es ein herausforderndes Rennen war und dass Red Bull jetzt da irgendeine Vorbereitung schlecht gemacht hätte und deswegen nicht verstanden hat, warum das Auto nicht schnell war. Das ist einfach Marketing. Das ist, man macht sich ein bisschen kleiner, damit die anderen denken, jo, jetzt haben wir es geschafft, weil ich sag mal, das passiert ja auch nicht ungefähr, dass einer jetzt von 17 dann nach vorne fährt. Das ist ja auch keine Zauberei, dass sie da sagen, Mensch, jetzt haben wir über Nacht irgendeinen Zaubertrank da hinten dann reingeschmissen und jetzt geht's auf einmal. Es ist ja, das ist ja alles, das sind ja bekannte Teile, die sind halt neu, aber die haben jetzt auch nicht 500 PS mehr als die anderen Motoren und sowas alles. Es ist halt einfach. Ich glaube, das ist alles ein bisschen gut gespielt und nochmal mal abwarten, was die nächsten Rennen bringen, wenn die anderen dann auch mal Teile austauschen müssen, dann auch dann quasi über die Strafe springen. Ja, das wird sich zeigen wahrscheinlich. Katar ist noch ein Sprint, da werden sie nochmal ein paar den Joker ziehen, dass sie da dann noch die Teile austauschen, aber ja, das nochmal, Red Bull ist sehr, sehr gut, was dieses Thema anbelangt, mit den Medien zu spielen und mit Aussagen zu spielen.
Dann sprechen wir doch jetzt mal auch über Red Bull. Ne?
Ja, können wir machen. Also mal kurz vorab, das Ein-Mann-Team Red Bull, muss man glaube ich so sagen, hat nämlich tatsächlich einen Sprung nach vorne gemacht in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das hat man ja nicht immer vermutet, dass es so kommen wird dieses Jahr, aber es ist so gekommen. Wir sind jetzt auf Platz 3 und damit vor Ferrari. Dazu muss man allerdings sagen, das ist eigentlich nur Max Verstappen. Also muss man leider so sagen, ohne Max Verstappen wären die, glaube ich, sogar noch hinter Alpine, wenn man den Platz 10. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Yuki hat, aber...
Nicht viele.
Nee, der hat, glaube ich, sogar weniger. Nee, er hat auf jeden Fall weniger. Ja, also das ist gravierend und... Ja, aber lass uns dann auch generell über Red Bull reden und über das, was dann Samstagnachmittag, deutsche Zeit abends, passiert ist und was im Rennen dann passiert ist. Denn das Qualifying war ein Desaster, also anders kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Auf P16 ist Max Verstappen rausgeflogen, beziehungsweise er stand ja schon auf P16, ist dann nochmal eine Runde gefahren, um sich zu verbessern. Das hat aber nicht funktioniert und ist dann immer noch auf P16 rausgeflogen. Dementsprechend hat man dann das Auto zurückgebaut auf die alte Spezifikation. Doch, das war richtig. Und die haben den Motor auch gewechselt, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, und damit ist er dann aus der Boxengasse gestartet. Aber er hat es mit ein bisschen Glück, aber auch sehr viel Verstand immer noch aufs Podium geschafft, P3. Und Timo hat ja auch gesagt, ein Sieg wäre drinne gewesen, wenn ein paar Sachen halt anders gewesen wären. Aber lief halt nicht super gut. Aber das zeigt ja mal wieder, was der Max Verstappen für einen Unterschied macht. Also glaubt ihr, irgendjemand anderes hätte das geschafft aus dem Feld in dem Auto?
Nein, das ist ein ganz klares Nein.
Gar kein Fall. Ja.
Nein, nein. Also das ist, da muss man sagen, das ist, der Max kennt das Auto, der Max kann damit umgehen. Und wenn man mal geguckt hat, der Red Bull lag ja immer noch nicht perfekt. Also der ist ja ganz viel, wenn der aus der Kurve 13 war, glaube ich, da rausgegangen ist, ist immer das Heck ein bisschen quer gekommen. Und gerade in dem Stück quasi die Geschwindigkeit, die man dann mitnehmen muss auf die Startziel, dass er das immer noch hinbekommen hat, das muss man schon können und da muss man das Auto kennen und deswegen haben es ja auch die zweiten Fahrer, der Yuki und vorher auch der Liam, haben es einfach so schwer, weil die halt neu da reingekommen sind und der Red Bull ist halt kein Überauto. Der Max weiß, wie es geht. Das ist das. Das ist halt das Talent plus ein einigermaßen gutes Auto sind halt sorgen dafür, dass die Resultate kommen, wie der Maxi rausfahren kann. Aber ein Yuki, das ist auch noch ein junger Fahrer, der ist zu sehr hin und her geworfen worden zwischen den Teams. Ja, dass das so ausgeht, dass er quasi da als One-Man-Army unterwegs ist und die Punkte alleine einfahren muss, das ist eine ungewohnte Situation für Red Bull, weil zumindest war ein Checo Perez konstant und wenn er immer nur Zweiter oder Dritter geworden ist, hat er doch zumindest Punkte geholt fürs Team. Und Konstrukteurstitel kommt auch mit sehr, sehr viel Geld dahin. Insofern wird das schon schmerzlich sein, dass sie das dieses Jahr nicht haben. Gut, wie gesagt, passiert auch mal, Teil des Spiels. Aber ja, das, sagen wir, die Wahl der zweiten Fahrer war wahrscheinlich unterm Strich nicht so glücklich. Und vielleicht die Entscheidung, sich vom Checo zu trennen, diese Saison vielleicht im Nachhinein betrachtet auch nicht so schlau. Aber nochmal, ich glaube, egal welchen Fahrer du jetzt in den Red Bull reinsetzen würdest, dieses Jahr möchte, glaube ich, keiner tauschen mit dem Auto.
Nee.
Aber lass mich mal ganz kurz noch, Nils, dich was fragen. Der Moment, es ging ja Tsunoda über die Ziellinie, ist als 18. ausgeschieden aus dem Q1 und kurz darauf die Szene dann mit Max Verstappen. Warst du überrascht?
Ich habe das Qualifying gar nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. insofern hatte ich es nur gelesen, dass es so war, wie es war. Aber du... Die Autos, die sind alle so dicht beieinander. Da hast du mal einen kleinen Wackler hinten in der Kurve, da verlierst du 2-3 Zehntel und das ist es, was dir fehlt. Und unterm Strich, es gab genug andere Rennstrecken, wo ihnen die Grunde weggenommen wurde wegen Track Limits. Das sind Sachen, das passiert und da bist du mal ratzfatz von irgendeiner Top-Qualifikation, Platzierung bist du unten und fliegst raus in Q1. Passiert auch. Ich meine, was machen die Fahrer alle? Die fahren heute 2 Stints im Qualifying und da muss es passen. Sie fahren eine schnelle Runde, je nach Rennstrecke. Je nachdem, wie die Reifen funktionieren, fahren sie noch eine zweite. Und wenn das nicht passt, hast du quasi hast einen Bock geschossen und dann bist du halt einfach raus. Das ist in dieser hochperfekten, ingenieursdurchgetakteten Welt, kann natürlich so eine Kleinigkeit mal dafür sorgen, dass es dann halt ja, dass man sich eher weiter unten in der Startaufstellung findet.
Ja, eine Frage habe ich an euch beide aber noch. Wenn Max Verstappen den letzten Boxenstopp auf die Softs nicht mehr gemacht hätte, meint ihr, hätte er das Rennen gewonnen? Auf den Mediums?
Also wenn man die anderen Fahrer gesehen hat auf den Mediums, die sind ganz schön eingebrochen gegen Ende des Stints. Und da waren, glaube ich, noch 15 Runden zu fahren irgendwas. Ich glaube, man wollte lieber Punkte mitnehmen, und zwar gute Punkte mitnehmen, als quasi gezwungenermaßen mit einem Plattfuß zurückzuhumpeln und dann noch einen Reifenstopp zu machen und dann keine Punkte mitzunehmen. Insofern war das mit Sicherheit ein Sicherheitsstopp, den sie eingelegt haben. Hätte, wäre, wenn. Ich meine, hätte noch einer das Auto auf die Wiese gestellt und sie hätten einen Safety Car gebracht, ja, dann hätte es gepasst. Aber das sind alles Sachen, das wären zu viele Variablen gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass sie da einfach nur einen sicheren Podestplatz den vorgezogen haben, eines sehr, sehr progressiven strategischen Verhaltens. Insofern passt schon.
Ich glaube aber auch, dass das Red Bull gemacht hat, weil sie wussten, dass nur Max das rausfahren kann, dass er es schaffen kann, wirklich diesen Rückstand aufzuholen. Und dass man ihm das auch zugetraut hat, zumindest mal, oder dass man P2, das hat ja auch Helmut Marko nach dem Rennen gesagt, dass man, wenn man den vorgezogenen Stopp zu Beginn des Rennens nicht machen musste, also wenn es diesen Blattfuß nicht gegeben hätte, dass man dann auf jeden Fall P2 geholt hätte. Also zu der Frage, ich glaube auch das Risiko, dass er zurückgefallen wäre, dass der Reifen so extrem eingebrochen wäre, wäre, glaube ich, zu groß gewesen. Wobei ich auch nicht weiß, Max Verstappen, der verteidigt natürlich auch hart. Das heißt, an ihm hätte man auch erstmal vorbeikommen müssen.
Gut, ja, aber der hätte ja auch nichts riskiert. Der riskiert ja keinen Unfall, nur
um die Position
mehr oder weniger zu holen.
Ich wollte aber auch gerade sagen, die Gefahr, dass ein Crash passiert, wie wir es jetzt eben ja auch gesehen haben, ja, ist natürlich auch da. Und dann stehst du wirklich am Ende mit 0 Punkten da. Und so hat man immerhin noch Schadensbegrenzung betrieben, auch wenn man jetzt weitere 10 Punkte auf Lando Norris verloren hat. Aber so wahrt man zumindest mal noch die rein mathematische Chance.
Ja, dann kann man das, glaube ich, so damit abschließen. Es bleibt spannend. Und ja, Max Verstappen Ding in Brasilien gemacht. Das wird ja jetzt schon fast zur Tradition, diese Aufholjagd. Ich glaube, damit kann man das ganz gut abschließen. Jetzt sind wir auch mit dem Rennen an sich soweit durch. Wir haben aber noch ein anderes Thema, was sich kurz vor dem Rennen ereignet hat. Timo, erzähl doch mal.
Genau, unser letztes Thema bei uns in der Sendung. Nils Franco Colapinto, er bleibt tatsächlich auch 2026 bei Alpine. Man hat es ja ganz symbolisch am Freitag verkündet, um 10.43 Uhr. Jetzt wäre meine Frage kurz an dich. Erahnst du, warum es um 10.43 Uhr war, als man die Pressemitteilung verschickt hat?
10.43 Uhr? Du wirst mir wahrscheinlich jetzt die ultimative Antwort geben. Nein, ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht? Oh, das, also zum einen die Startnummer 10 für Pierre Gasly und die 43 für Franco Colapinto. 10.43 Uhr.
Wow. Hat aber die Marketingabteilung mal richtig getagt.
Ich habe gestern auch ein paar Sekunden gebraucht, bis ich drauf gekommen bin.
Ja, jedenfalls um 10.43 Uhr, um 10.43 Uhr hat man die Bombe platzen lassen.
Der Wahnsinn.
Allzu überraschend kam es für meine Begriffe nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Viel Auswahl gab es ja nicht. Es hieß ja auch vor ein paar Wochen von Flavio Briatore, es entscheidet sich zwischen Franco Colapinto und Paul Aaron. Von dem schien aber auch nicht so ganz so überzeugt zu sein und jetzt hat man sich dann doch für ihn entschieden. Jetzt wäre meine Frage an euch, A, hat es euch überrascht und B, mit wie viel Koffern an argentinischem Geld hat man da oder ist man da vielmehr vorstellig geworden, um Flavio Briatore zu überzeugen, komm, lass mein Bub dann auch nächstes Jahr fahren?
Das wird die Mitgift sein. Also was anderes kann es nicht sein. Das ist der Franco ist mit Sicherheit ein talentierter junger Fahrer, aber der ist jetzt keiner, der ein Team entwickeln kann. Da fehlt ihm einfach die Expertise. Da bräuchte man, sag ich mal, irgendeinen erfahrenen Fahrer, der einfach auch Feedback geben kann, was verbessert werden muss, damit ein Fahrzeug nach vorne geht. Jetzt nächstes Jahr mit der neuen Generation an Fahrzeugen wird man sowieso, fangen alle bei Null an, was das Thema Performance anbelangt. Insofern werden sie da mit Sicherheit das Budget im Auge haben und da kann ich mir vorstellen, dass ein Franco Colapinto einfach mit einer riesen Mitgift kommt von irgendeinem südamerikanischen, wahrscheinlich Ölmulti oder sonst was, der da hinten dran steht. Und das wird, muss man mitnehmen. Muss man bei so einem Team natürlich ganz klar mit einkalkulieren.
Aber auf der anderen Seite hast du die ganzen Crashes, haben wir ja auch gesehen von ihm, das kostet ja auch wieder Geld, ne? Also das gleicht sich doch dann irgendwie wieder aus, oder?
Bezahlt er ja dann selbst.
Ja, das glaube ich nicht, aber das, wenn die Mitgift noch größer ist als das Crash-Budget, dann passt es ja wieder. Nein, das ist jetzt das mit Sicherheit nicht der Grund, aber ja, wie gesagt, der lernt auch noch und warte mal, wo der vielleicht in ein, zwei Jahren rumfährt, vielleicht wird er da auch ein bisschen konstanter.
Ein Einwand noch, Chantal, dann sollst du natürlich auch antworten. Aber Nils, eine Sache noch. Nächstes Jahr, man startet mit Mercedes-Motoren. Man will endlich diesen großen Angriff, oder man hat ihn geplant, man will ihn wagen. Man will endlich konkurrenzfähig werden. Flavio Briatore sprach selber davon, innerhalb der Top 6 zu kommen, was die Konstrukteursmeisterschaft betrifft. Und mit Mercedes-Motoren, je nachdem, von den Gerüchten her zumindest mal zufolge, soll ja Mercedes so wohl der stärkste sein von allen, wie man hört. Bei Ferrari ist es ja eher das krasse Gegenteil davon. Das soll ja noch schlechter sein als der einst mal begonnene Alpine-Motor für 2026. Sollen scheinbar ehemalige Alpine-Ingenieure gesagt haben, die zu Ferrari gewechselt sind. Wäre es aber nicht, wenn man quasi schon in eine neue Ära geht, nicht besser gewesen, auch wirklich einen Fahrer zu setzen, der auch so das Maximum rausholen kann und nicht jemand, wie du es ja auch beschrieben hast, dem einfach so diese Erfahrung fehlt?
Oh, naja, nächstes Jahr wird es ja mal relativ interessant mit den Fahrzeugen. Wenn die Hälfte aus dem elektrischen Antrieb kommt, dann wird es ja noch mehr auf dem Ingenieur liegen, dem Fahrer zu sagen, wie er das Auto wo zu bewegen hat, damit es passt mit den ganzen, dem Stromverbrauch und alles, damit die Leistung komplett überall abgerufen werden kann, wo sie abgerufen werden soll. Da weiß ich gar nicht, ob das dann so viel ausmacht, dass du einen erfahrenen Fahrer hast, der quasi nur mit Verbrennermotor das Fahren gelernt hat. Klar hat jeder noch das KERS und wie es alles heißt, dieses Energiesystem ist auch jetzt schon dabei, aber nicht in dem Ausmaß. Insofern wird man sehen müssen, wie die nächste Generation an Autos gefahren werden muss, damit das alles in Perfektion klappt. Und ich glaube, da sind die ferngesteuerten jungen Fahrer über den Ingenieur, wenn ich das mal so einfach sagen darf, vielleicht ein bisschen weniger vorbelastet. Das kann dann ein Vorteil sein. Aber das reine Mechanische und ein Fahrzeug abstimmen, klar, da wäre natürlich ein erfahrener Fahrer sinnvoller gewesen. Der möchte natürlich aber auch ein gewisses Gehalt gezahlt bekommen und kommt dann vielleicht weniger mit einer großen Mitgift. Und das ist halt wahrscheinlich der große Unterschied, der dann auch den Ausschlag gegeben hat zum Franco hin. Und ja, nochmal, das ist Geld, ist dann eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig für ein Team. Und das ist dann wahrscheinlich lieber genommen erstmal. Und naja, was dann für 27 passiert, das wird man dann sehen.
Chantal, hat es dich überrascht oder wie findest du die Entscheidung?
Überrascht hat es mich eher weniger. Die Gerüchte haben ja schon ein bisschen länger kursiert und es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendein Fahrer auf dem Markt wäre, den man unbedingt haben muss anstelle von Franco Colapinto. Also der Markt ist halt gerade nicht breit gefächert und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Alpine etwas großartig falsch macht mit der Entscheidung. Also die Alternativen sind nicht da. Er bringt sicherlich gutes Geld mit. Und wenn man das mal mit Paul Aaron vergleicht, der kommt aus Estland. Estland ist ein armes Land. Da sind wahrscheinlich auch nicht die reichsten Firmen, die gutes Geld mitbringen. Also ist das wahrscheinlich schon mal.
Sponsoren.
Hat er?
In Estland gibt es ein paar gute Sponsoren. Ja, in der Formel 3 sind die vorne ein paar ganz gute mit dabei.
Okay,
ich weiß jetzt nicht, ob er welche hat, aber.
Ja, also Argentinien kann man sich irgendwie so vorstellen. Estland klingt für mich einfach so ein bisschen abgeschottet. Aber ja, es wäre durchaus interessant gewesen, auch mal Paul Aaron in dem Auto zu sehen. Der hat sich ja eigentlich letztes Jahr in der Formel 2 gut geschlagen. Und ich sag mal, wir kennen auch alle einen Flavio Briatore. Und wenn das nächstes Jahr nach den ersten 5 Rennen nicht klappt, dann hat der wahrscheinlich auch keine Hemmungen, den doch noch rauszuwerfen und jemand anderes da reinzusetzen. Das haben wir dieses Jahr gesehen. Und warum sollte er es nicht nochmal machen? Also nur weil der jetzt einen Vertrag für 2026 hat, heißt das nicht, dass er einen Vertrag für 2026 hat. Vor allem nicht bei Alpine. Und deswegen, ja, sollen sie jetzt mal ausprobieren, ob das dann nächstes Jahr mit dem neuen Fahrzeug besser klappt möglicherweise. Und wenn nicht, dann ist halt die Karriere wahrscheinlich auch vorbei. Also was soll
ich
man
wüsste noch zwei sagen? Gute Fahrer. Ich wüsste noch zwei gute Fahrer.
Ich kenne auch andere gute Fahrer.
Nein, aber ich kenne noch zwei. Ich würde die gerne mal noch in den Raum werfen schnell. Da kommt ihr niemals drauf. Also ich verstehe sowieso nicht, warum kein Team dazu geschlagen hat.
Nein.
Felipe Massa.
Ich habe ganz, ganz, ganz böse Ahnung, was jetzt kommt.
Sag, was vermutest du?
Nee, schieß los. Nee.
Also ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, da ging es um einen anderen Fahrer, Nicolas Latifi und Logan Sargeant. Nils.
Top.
Los geht's.
Kannst du, in deinem Team kannst du die Fahrer mit Sicherheit gerne holen. Ja. Ich glaube, dass im Fahrerlager da vielleicht eine etwas gegenteilige Meinung vorhanden sein könnte.
Ich meine, der Latifi, der hat ja jetzt einen Wirtschaftsabschluss. Das heißt, der kann ja dann fahren und noch die Wirtschaftsabteilung direkt mitmachen. Das ist ja Win-Win, ne?
Wenn er den Wirtschaftsabschluss gemacht hat, wird er verstehen, warum es besser ist, dass er nicht fährt.
Das stimmt wohl.
Das ist ja nicht negativ gemeint. Ich kenne ganz viele ehemalige Rennfahrer, die mittlerweile entweder ein eigenes Team haben oder auf Teamseite gegangen sind oder selbst auf die offiziellen Seite. Das ist also jetzt nicht ungewöhnlich insofern, dass da einer mal die Seiten wechselt. Warum nicht?
Aber wenn ich mal
ein
Formel-1-Team haben sollte, dann weiß ich schon, das sind meine zwei Lieblingsfahrer, die kaufe ich ein.
Top.
Die kriegen von mir einen.
Hast direkt gewonnen.
Die kriegen von mir einen Mega-Gehalt.
Im ersten Rennen.
Die kriegen von mir einen Mega-Gehalt. Also das wird spitze. Ja,
gut. Ich denke, das funktioniert. Mach das mal.
Ich bin sicher.
Probier mal. Also Unterhaltung ist da.
Ja, definitiv. Vor allem auch, hey, Nils, wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, über mehr Spannung in einem Rennen. Die beiden, die würden mehr Spannung reinbringen. Die würden für das ein oder andere Safety-Car sorgen.
Zumindest für zwei, dann hast du keine Fahrer mehr, aber das ja.
Dann würde ich aber auch gerne noch Mazepin reinwerfen, als Reservefahrer.
Ja. Und mit Schumacher.
Für die Varie, ja.
Damit es
auch variabel bleibt. Ja.
Ja. So machen wir das.
Konstanz ist immer wichtig.
Ja.
Konstant crashen. So, also mit den Themen sind wir jetzt eigentlich soweit durch und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Chantal. Normalerweise macht dieser Punkt mich happy, aber irgendwie nach diesem Rennwochenende nicht. Und Nils und du spielst da auch eine Rolle. Also ich will mal vorweg sagen, wir haben alle versagt.
Ja, ich...
Wundert mich für mich jetzt nicht. Also ich...
Naja gut, wer Carlos Sainz auf Platz 2 tippt, ne, muss man auch dazu sagen, ist schon auch gewagt.
Er stand schon mal auf dem Podium diese Saison, also ja, man P2, weiß ja nie.
P2.
Er hat sich wenigstens mal was getraut, ne, im Gegensatz zu uns. Aber ja.
Deswegen bin ich nie gerne nach Las Vegas gefahren, weil Spielen ist nicht so meins.
Fair.
Also Glücksspiel.
Ja. Ja, zum Glück gibt es hier eigentlich nichts zu gewinnen. Das heißt, du kannst auch nichts verlieren. Das
doch, Ehre.
War eine Weisheit.
Ehre kann man gewinnen hier.
Okay, ja. Aber ich hole dann nochmal alle ab. Also vor Brasilien stand es 4-4 zwischen mir und Timo.
Also wir kommen zu unserer Challenge, muss man noch dazu sagen. Genau.
Ja, zur Challenge geht's. Ich glaube, das ist jetzt schon fast ersichtlich geworden. Ich fasse es kurz. Keiner hat Punkte gemacht. Mal wieder.
Verstehe ich nicht. Ich habe eigentlich getippt, dass Lando Norris das Rennen gewinnt, dass Kimi Antonelli auf P2 und das Max Verstappen auf 3. Also ich habe doch richtig getippt. Du schreibst, du hast es nur falsch aufgeschrieben.
Okay, ich tue dir, dann blend doch einfach mal das, was du gesagt hast letzte Woche, einfach hier nochmal gerade ein und dann können die Zuhörer ja bestätigen, ob das so war oder nicht.
Das ist technisch gerade nicht möglich. Wir haben gerade technische Schwierigkeiten.
Da muss ich wohl deine Aussage falsifizieren, tut mir leid.
Dann tu das.
Ja, nein. Ich sag dir gerne nochmal, du hast Verstappen, Russell und Norris getippt. Also, falsche Reihenfolge und der falsche Mercedes.
Leider.
Bei mir aber auch.
Ja, du hast nämlich Verstappen, Norris und Russell getippt, also quasi 2 und 3 vertauscht. Und Nils hat Verstappen auch auf P1 getippt, Carlos Sainz auf 2. Bitte spiel nicht in Las Vegas. Und Lando Norris auf P3. Also, ja. Keiner hat gepunktet. Warum? Also, so schlecht kann man doch nicht tippen.
Timo, das ist das 10. Mal, glaube ich, dass wir getippt haben. Und wir haben beide nur 4 Punkte geholt von 30 möglichen Punkten. Also.
Ja, aber es steht 4-4.
Das Universum will euch etwas sagen. Ja.
Was denn? Was will es uns denn sagen, Nils? Sag mal.
Macht kein Glücksspiel.
Ja.
Nächste Woche ist ja wieder Showtime und das ist ja dann die Woche, wo dann Las Vegas stattfindet. Und da kannst du dir jetzt schon mal Gedanken machen, wie dein Tipp ausfallen wird, damit dann beim nächsten Mal dann mal was Zählbares bei herumkommt. Wir haben auch Zeit, Chantal, bis nächste Woche. Wir geben jetzt noch keinen Tipp ab, würde ich sagen. Wir gehen erstmal alle in uns. Ich werde erstmal sämtliche Mathematiker und Statisten engagieren, anrufen, die weltweit bekanntesten und größten, damit ich dann bei unserer nächsten Challenge dann 3 Punkte dazu bekomme und dann mit 7-4 führe.
Wenn es ja das wert ist.
Ja, Latifi hat dann Wirtschaftsabschluss, kannst du immer.
Ich glaube, Statistik ist Teil vom Studium.
Definitiv.
Wie du, dass ich nicht studiert habe. Dafür hat es nicht gereicht bei mir.
So. Dafür hast du den Nikolas.
Genau, dafür hole ich mir dann den Nikolas. Richtig. So, Nils, und meine Abschlussfrage wäre eigentlich, das war jetzt heute eine Podcast-Premiere, wir sind ja hier jede Woche, nächste Woche haben wir ja unsere Sendung wieder, wie sieht es denn in 14 Tagen bei dir aus? Also Chantal, wenn wir mal ein kleines Fazit ziehen wollen, mir hat es großen Spaß gemacht, wie ging es dir?
Mir macht es immer Spaß, ist doch super, Gesellschaft ist schön.
Nils?
Du, mir hat es auch Spaß gemacht, dass, die Entscheidung liegt bei euch.
Also Chantal, ich würde sagen, jetzt blenden wir oben mal noch kurz ein, Under Investigation, ne? Also wir sind quasi jetzt die Rennleitung und wir entscheiden jetzt und dann würde ich sagen, okay, Time Penalty in 14 Tagen, gerne wieder hier.
Darf ich die ersten 10 Minuten nichts sagen?
Antrag.
Aber Chantal darf zum Schluss mal noch darauf hinweisen, dass sich die Zuschauer natürlich bei uns melden können. Achso, weil es bei mir drin steht. Ja.
Bist du dran?
Ja, weil du jedes Mal die Nummer falsch aufsagst, deswegen.
Das stimmt gar nicht.
Doch, sie erfindet ja immer irgendwelche 0800er Nummern, also Nummern, die gar nicht da, also die gar nicht da stehen.
Das sind 22 Jahre Gewohnheit.
Ja, ist, lassen wir so das stehen. Also, wer Anregungen und Feedback hat oder auch Themenvorschläge, der schreibe uns eine E-Mail an podcast@chamon.de oder schicke eine WhatsApp an die 0821 Chantal. Dann haben wir 207-11-357. Siehst du, das steht alles aus dem FF. Und siehst du, habe ich dich beeindruckt, war mir klar. Und schön war es an dieser Stelle auf jeden Fall. Nils, schön, dass wir uns nächste Woche ja schon wieder sehen. Dann wieder, weil heute waren es ja nur 1,5 Stunden, Nils. Das ist ja normalerweise eigentlich immer Warm-up-Zeit bei uns. Also da werden wir erstmal richtig warm nochmal.
Das stimmt voll.
Ja, nächste Woche, Dienstag, dann um 18 Uhr live hier wieder. Und ich sag schon mal ganz lieben Dank an Chantal, an Nils und ich sag von meiner Seite aus auch schon mal ganz lieben Dank fürs Dabeisein. War heute mal, glaube ich, Rekordlänge. Mit Nils wird es einfach immer zu einem neuen Rekord werden. Für Podcast-Verhältnisse wohlgemerkt. Ihr dürft noch. Ich sag von meiner Seite auch schon mal Tschüss. Sind nächste Woche wieder da. Da überlegen wir uns dann was Schönes, weil kommendes Wochenende ist ja rennfrei. Wir haben ja letzte Woche so ein Was-wäre-wenn-Special gemacht. Nils, auch gerne mal reinhören. Wir haben über die wildesten Theorien gesprochen, die gar nicht, was wäre gewesen, wenn Felipe Massa Weltmeister geworden wäre und, also diese ganzen alten Geschichten. Und also, wer es verpasst hat, gerne mal reinhören. Ich sag schon mal Tschüss. Chantal, du darfst als Nächste. Bis nächste Woche.
Ja, von mir war es das dann auch. Ich hatte sehr viel Spaß in der Dreierkonstellation. die dann in 2 Wochen scheinbar wieder stattfindet. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber auch auf nächste Woche, dann nur mit Timo und mir. Wir überlegen uns was Schönes und ja, damit bin ich auch raus. Lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche.
Nils, du darfst dich auch noch verabschieden.
Darf ich auch noch? Dann, ja. Nee, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat auch viel, viel Spaß gemacht. Ich bin ja hier der Unerfahrenste, was diese Themen anbelangt, aber
war. Du bist der Erfahrenste. Mit dem ganzen Fachwissen bist du von uns beiden
ja, der Erfahrenste. Aber das Podcasting oder Podcasten, wie auch immer das heißt, da bin ich natürlich der Unerfahrenste. Nein, aber war sehr Spaß gemacht und gerne wieder. Und ja. Schöne Woche euch.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzei, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Champ One, der Formel 1 News Kanal.